Wer hat denn in dieser Situation die Macht und wer ist das Opfer?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Die nächste wird noch besser.
Uiuiui.
Wenn wir schon so was Positives haben, erzähle ich mal ein paar positive Dinge. Mhm. Von der ersten bis zur letzten Minute ist es spannend. Oft tragisch, manchmal ein bisschen lustig.
Ich würde denken, Junge, wo sind denn deine Prioritäten?
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 5. Folge der 2. Staffel des Nerding Trash Talks, wie immer mit Elea und Philipp.
Hallo.
Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Da habe ich wie immer die wundervolle Autorin Elea.
Hallo zusammen.
Wir haben ganz schön viel vor. Und zwar nicht nur thematisch, sondern heute auch mal, was das Essen angeht.
Ja, ich freue mich schon.
Denn wir haben ein ganz tolles Rezensionspaket bekommen von Just Luckylicious. Die machen so Cupcakes und ganz viel Kram mit süßem Teig. Oh, so lecker, lecker, lecker. Ja, bevor ich dafür ganz erzähle, lass uns mal irgendwas ausprobieren.
Ja, also ich muss schon mal gleich von vornherein sagen, weil ihr könnt diese Cupcakes nicht sehen. Ich sehe die. Und die sehen einfach so geil aus, dass ich schon gar nicht weiß, ob ich da reinbeißen möchte. Mit so richtig oben so einem bunten Glasurding drauf und Verzierungen und mega geil.
Fotos gibt's in den Shownotes. Bevor du anfängst, es gab auch einen kleinen Brief, der dazu war. Ich lasse mal vorlesen. Liebe Elea, lieber Philipp, wir haben jede Nascherei, die du in dieser Box findest, liebevoll von Hand und mit größter Sorgfalt zubereitet. Da freut es uns ganz besonders, wenn wir dich mit unseren Leckereien glücklich machen können. Süße Grüße, dein Just Luckylicious Team. Und wenn mit dem süßen Grüßen, die ziehen das durch. Ich habe ein bisschen mit denen hin und her geschrieben, auch wegen der Organisation, weil das war vor allem eine Aktion für Instagrammer. Und ich meine, wir wissen alle, einen Podcast aufzunehmen, zu schneiden, es dauert alles länger, als mal ein Foto mit Instagram zu machen. Also ich weiß, Instagram ist auch Arbeit. Ich hatte schon mal eine Instagram-Freundin, deswegen ist es Arbeit, aber ein Podcast ist mehr Arbeit. Und die haben immer durchgezogen, am Ende geschrieben, mit süßen Grüßen.
Süß.
Und ich habe ein bisschen verhandelt und deswegen gibt es einen kleinen Aktionscode und zwar bis Dienstag, den, was hatten wir gesagt, 3.12.
Genau.
Bis Dienstag, den 3.12. bekommt ihr 15% Rabatt, wenn ihr bei eurer Bestellung eingebt Trash Talk 15. Das ist jetzt natürlich Hashtag Werbung, aber es ist kein Affiliate oder wie es heißt, Link. Also wir kriegen kein Geld dafür, aber vielleicht, wenn ihr ganz viel kauft, bekommen wir noch so ein Päckchen und das wäre natürlich mega geil. Das ist
voll gut, also kauft, kauft, kauft.
Was wollen wir denn als erstes probieren?
Ah, ich weiß es nicht, das sieht alles so gut aus. Ich habe ja vorhin schon mal so ein Teigbällchen probiert, die waren schon mega lecker. Ich glaube, ich mache mit irgend sowas, ich glaube, ich mache mit diesen Brownie-Cookie-Teilen weiter. Das ist quasi so eine kleine Box, ne, ungefähr von der Größe von so einem Ben & Jerry's Eisbecher, bisschen größer. Und da ist quasi Brownie-Teig drin. Also ne, so fertiger Teig, den man immer aus der Schüssel raus isst, wenn man noch beim Backen ist. Und da probiere ich jetzt mal ein bisschen. Das ist auch schon etwas fester. Also so ein bisschen half-baked, mehr oder weniger. So halb gebacken.
Soll ich so lange mal vorlesen? American Brownie Cookie Duff, schokoladigster Cookie Duff mit Chocolate Chunks.
Oh Gott, ja. Das ist der reinste Schoko-Orgasmus. Voll krass.
Darf ich auch mal probieren?
Ja, logisch. Boah. Also ich glaube, da kann man wirklich nicht mehr als ein paar Löffel davon essen. Und mega geil. Aber es ist echt...
Oh, geil.
Ich muss da jetzt einfach noch einen Löffel essen, weil es ist einfach zu lecker. Es tut mir leid, also falls wir jetzt heute nicht mehr talken können, dann liegt es daran, dass ich einfach angefangen habe, alles zu essen, was hier auf dem Tisch steht. Also das ist mega gut. Und wir haben eben, wie gesagt, noch so... noch auf dem anderen Kram, aber den wir zeigen machen, wir später.
Genau, im Verlauf der Folge werden wir immer mal so ein bisschen...
Wir wollten eigentlich würfeln, das haben wir jetzt vergessen.
Nochmal nachher, bei den Cupcakes. Wer welchen Cupcake bekommt, würfeln wir.
Okay.
Gut, dann werden wir uns noch ein bisschen an diesen Schokoladenteig erfreuen. Kommen wir zu den Ask Me Anything-Fragen, dieser unfassbar beliebten Kategorie. Und zwar, das ist eine sehr schöne Anfangsfrage.
Okay.
Wie hat sich euer Leben als Podcaster oder Podcasterin verändert?
Ha, willst du anfangen? Soll ich? Ich bin ja noch nicht so lange in diesem
Dann fang du an.
Podcast-Business. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Also ich mag das total gerne. Ich finde es schön, dass wir das machen. Es ist nochmal ein ganz anderes Format, als irgendwie auf Twitter Zeug zu erzählen oder über meinen Blog. Und ich meine, ich versuche natürlich mittlerweile gezielter irgendwie auch zu gucken, dass ich irgendwas vorstellen kann, dass ich irgendwie was habe, was sich für die Medienschau gut eignet, wo ich mir auch denke, das ist was sich lohnt, irgendwie zu präsentieren. Aber irgendwie die großen Fame-Veränderungen, abgesehen von den guten Cupcakes, spüre ich jetzt noch nicht so.
Bei mir ist es tatsächlich so, das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit dem Podcast zu tun, sondern generell mit meiner Arbeit als Blogger. Und ich habe ja, glaube ich, schon mit 16 angefangen, da hieß es noch gar nicht bloggen, da habe ich über Videospiele gebloggt. Und dass ich angefangen habe, schon während ich Sachen konsumiere, schon anfange, in meinem Kopf die Rezension zu schreiben. Ich kann gar nicht mehr so richtig dieses Abschalten. Das war so schlimm, gestern Abend nach der Arbeit hatte ich nicht mehr viel Zeit und auch keinen Bock mehr zu kochen und habe mir das erste Mal bei McDonald's eine Currywurst geholt. Und während ich die gegessen habe, ging in meinem Kopf quasi die Rezension der Currywurst, als ob ich wirklich, also nicht sehr süß, nicht sehr tomatig, aber im Abgang sehr scharf. Für den Preis von 3 Euro nicht unbedingt empfehlenswert.
Okay.
Ne? Und das ist mir aufgefallen, dass ich es nicht mehr rauskriege, auch wenn ich einen Film gucke oder so. Wir hatten ja das Glück, das erzählen wir nachher noch, wir waren ja in Die Eisprinzessin 2 und wir hatten das Glück, wir waren alleine im Kino, weil es wahrscheinlich auch die Vorstellung viel zu früh war. Und wir haben im Prinzip, während wir diesen Film geguckt haben, konnten wir uns halt laut unterhalten, weil wir alleine waren und haben im Prinzip schon rezensiert, während wir geguckt haben.
Ja, es war gut, dass niemand da war, die wären total genervt gewesen von uns.
Ja, also ich denke, das hat sich verändert. Und man hat natürlich immer ein witziges Gesprächsthema. Also, keine Ahnung, wenn du ein Date hast oder so und sagst so, hey, ich podcaste. Also, in zwei von drei Fällen gehen die Augen groß und dann kommen so, oh, kannst du mich berühmt machen? Dann sage ich, ja, komm auf meine Couch. Und dann ist die Sache, du guckst schon wieder so böse, ich hätte nicht den Witz machen dürfen. Das ist natürlich nicht so passiert, falls meine zukünftige Freundin zuhört. Kommen wir lieber gleich zum nächsten Tag.
Aber ich glaube, Podcast ist nicht so sexy wie Instagram-Fotomodel sein, oder?
Ich glaube, es ist in der Altersstufe, in der ich mittlerweile bin.
Ja, gut.
Das stimmt. Wahrscheinlich, wenn du irgendwie so 20 wärst oder 15 oder so, dann würde wahrscheinlich mit Instagram...
Oder du müsstest YouTuber sein.
Ja, das ist sowieso.
Okay, ja, nächste Frage.
Nächste Frage. Es ist auch kontrovers, und zwar, ist E-Sport auch Sport?
Ja, das ist total spannend. Ich glaube, wenn ich das jetzt so ganz aus dem Bauch heraus sagen würde, es wäre nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Sport denke. Ich denke, das ist aber normal. Wir denken bei Sport an Dinge, wo man rumläuft und irgendwo rumspringt. Ich denke aber, ich mag zum Beispiel auch gerne Darts. Und ich finde, der Unterschied zwischen Darts und E-Sports ist nicht so prickelnd groß. Es geht bei beiden viel irgendwie um Koordination, um Psychologie viel, um Kopfsachen. Warum jetzt das eine irgendwie Sport ist und das andere nicht? Oder Schach ist ja auch irgendwie offiziell Sport. Von daher, ich finde, das könnte man durchaus als Sport überall da anerkennen, wo es Sport gibt. Hätte ich gar kein Problem mit.
Ich hätte damit auch kein Problem. Ich finde immer so ein bisschen fragwürdig, wie weitläufig mit diesem Sportbegriff umgegangen wird. Um nur zwei Beispiele zu nennen, ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen, glaube ich, über Autotuner. Die haben sich fette Bässe in ihre Autos gepackt und haben dann gesagt, das ist Sport, dass wir da Bässe reinpacken. Ich weiß nicht, ob Bass in Autos reinpacken Sport ist. Oder zum Beispiel, ich meine, ich wohne ja auf dem fränkischen Land. Da gibt es viele Jäger, die bezeichnen ihr Hobby als Jagdsport.
Ja, stimmt, Jagdsport,
also, ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen und sicherlich ist Jagen für den Wildbestand wichtig und alles drum und dran, aber sich auf den Hochsitz setzen und warten, dass du den Dreher schießen kannst, Sport ist jetzt was anderes, meiner Definition
nach. Für mich ist halt Formel 1 auch so ein Ding, ne? Du setzt dich in ein Auto und fährst im Kreis.
Wobei, da musst du fit sein für.
Ja, ja, das ist mir klar, aber es ist, sagen wir mal, der Begriff ist eh schon sehr weit, ja, also zwischen Leichtathletik, Boxen und Formel 1, das ist eh schon so ein riesenweiter Unterschied, da finde ich es jetzt nicht dramatisch, wenn man irgendwie den E-Sport da auch noch mit reinnimmt. Also, und wenn ich mir anschaue, was da Leute teilweise auch leisten an Kopf, an Psychologie, an Hauge-Hand-Koordination, das ist krass. Also, da Hut ab.
Wäre ich vollkommen bei dir.
Ja.
Dann die letzte Frage. Es ist ja unserer bald letzte Folge, bevor Weihnachten ist und in diesem Jahr. Und zwar, was wünscht ihr euch von euren Hörerinnen und Hörern zu Weihnachten?
Oh, fang du an. Da muss ich nachdenken.
Die Frage hatte ich tatsächlich schon letztes Jahr, wo es noch so ein bisschen mit Herbert war. Allerdings hatten wir noch kein Ask Me Anything. Das war ja eine Diskussion unter uns. Da ging es darum, wollen wir vielleicht so ein Patreon machen oder so. Tatsächlich, ich bin jetzt nicht unbedingt ein mega Freund von, weil ich das so aus Spaß mache und nicht um Geld zu verdienen. Wenn ihr uns eine Freude machen wollen würdet, gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder so. Oder einen netten Kommentar drunter. Weil, ich habe ja mal Einblick, wie so die Statistiken sind bei iTunes und so. Und da geht es nicht nur um die blanken Hörerzahlen, sondern auch um die Kommentare. Und das sehe ich immer so schön, wo wir so rumkrebsen normalerweise in den Kategorien. Wir sind gar nicht mal schlecht. Wir waren letztens erst auf Platz 6 der Hobbycharts. Ja, das ist echt gut. Und wenn du dann halt mal plötzlich ein Kommentar kommt mit 5 Sternen oder so, zack, du so mal 20 Plätze nach oben gehen.
Ja.
Und ich meine, Sichtbarkeit bringt neue Hörer. Neue Hörer bringt mehr Erfolg.
Ja.
Ja.
Das fände ich auch total cool und ich finde es auch immer super, wenn von eurer Seite irgendwie auch Anregungen kommen, Diskussionsbeiträge kommen und so weiter. Macht das gerne weiter. Wenn ihr irgendwie mal komplett anderer Meinung seid, schreibt uns das gerne. Vielleicht finden wir irgendwie die Möglichkeit, dann in der nächsten Folge mal drauf einzugehen. Also bleibt da mit am Ball. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Das soll ja auch irgendwie ein bisschen interaktiv sein, das Ganze.
Dann kommen wir zu den Themen vor dem Thema. Und ich habe zwei wirklich spannende Crowdfundings rausgesucht.
Okay.
Und zwar einmal Milan. Das ist ein Fantasy-Rollenspiel, das so bei uns in der lokalen fränkischen Szene schon wirklich viel gespielt wird. Ich erinnere mich nur, zum Beispiel, jetzt, wo ich letztens auf dem Schweinfurter Fantasy Festival war, da war irgendwie die Runde ausgeschrieben und innerhalb von 5 Minuten waren irgendwie 8 Leute eingetragen. Das scheint da also wirklich ganz groß zu sein. Es geht darum, man verkörpert magische Mitglieder einer Untergrundorganisation, die durch alle Epochen hinweg mit Intrigen die Weltgeschicke lenken.
Oh, das klingt aber cool.
Ja, und ich dachte gerade, weil du es auch bestimmt cool findest, habe ich mit den Macherinnen und Machern einfach mal ein Interview geführt, das ich jetzt einfüge. Ich bin auf der Dreieckcon und diesmal am Stand von Milan, die gerade ein Crowdfunding starten. Und ich sitze hier zwischen der
Melissa
und dem
Alex.
Ja, wart ja schon öfters auf Conventions, deswegen kennt man euer Spiel schon so ein kleines bisschen. Aber für die, die es noch nicht kennen, was ist Milan eigentlich?
Also Milan ist ein Rollenspiel, das bei uns auf unserer Erde spielt. Und es geht darum, dass die Charaktere magische Fähigkeiten, also übermenschliche Fähigkeiten bekommen und damit quasi für eine Untergrundorganisation arbeiten, die wie ein Söldnerorden Aufträge annimmt und diese Aufträge dann eben gegen Bezahlung ausführt. Das ist so das Große von Milan. Und das Schöne an Milan ist, dass man das Ganze in einem Zeitrahmen von Jahr 0, wo der Orden gegründet wurde, bis zum Jahr 2500 spielen kann. Also man hat einen sehr großen Zeitraum. Und wer dann eher an Mittelalter interessiert ist, kann da spielen. Und wer eher Zukunft spielen möchte, kann in der Zukunft spielen.
Das ist also quasi so ein bisschen Setting-unabhängig.
Ja, genau. Also man hat natürlich immer unsere Erde, was natürlich auch von Vorteil ist, weil man sich das Ganze unter Umständen besser vorstellen kann, wo man gerade ist. Aber man kann sich auch selber so ein bisschen raussuchen, wie möchte man kämpfen, wo möchte man kämpfen, genau, oder wie möchte man auch seine Aufträge eben lösen.
In welche Richtung geht denn dieses Spielgefühl? Ist es mehr so ein Erzählspiel oder ist es so ein richtig knallharter Dungeon-Crawler?
Ich denke, das kommt sehr aufs Abenteuer an und auf den Meister und die Spieler. Bei mir ist es zum Beispiel eher so, dass sehr viel Charakterspiel dabei ist, also sehr viel weniger kampflastig, sage ich jetzt mal. Andere, meine Schwester zum Beispiel, spielt sehr gerne mit vielen Regeln hat eher so ein strukturiertes Spiel, wo sie jetzt mehr die Story verfolgt, als vielmehr ich zum Beispiel gehe sehr gerne auf die Geschichten der Spieler ein. Aber das ist sehr, sehr unabhängig davon, also oder abhängig davon, wer gerade in der Runde sitzt.
Ihr habt ja gerade ein Crowdfunding laufen und bevor wir dazu kommen, in welchem Zustand ist das Spiel denn gerade? Also ich sehe zum Beispiel, dass das Hardcover vor mir liegt, es gibt auch schon so ein paar Abenteuer. Ist es schon komplett fertig entwickelt oder wird im Laufe der Crowdfunding-Kampagne noch ein bisschen mehr dazu entwickelt?
Also wir sind zum Beispiel auch dabei, eine Mittelalter-Auskopplung zu machen, weil es einfach sehr viele Leute gab, die gesagt haben, naja, das Hauptregelwerk, das jetzt auch in fertiger Form schon vor dir liegt, geht doch sehr auf Gegenwart beziehungsweise nahe Zukunft. Und es gibt einfach viele Menschen, die gerne mit Schwertern und Rüstungen spielen und so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen eine Mittelalter-Auskopplung. Und da wird es sicherlich noch, sind sehr, sehr viele Abenteuer in der Pipeline gerade. Aber so wie es jetzt gerade vorhanden ist, kann man damit vollkommen fertig spielen.
Magst du uns mal bitte so eine kleine Übersicht über das Crowdfunding geben? Also wie lange wird es dauern? Was kriege ich denn überhaupt für mein Geld?
Ja, wir haben unser Crowdfunding jetzt bereits schon laufen bis Ende Januar. Und da gibt es verschiedene Sachen, die ihr erwerben könnt. Unter anderem natürlich unser Regelwerk für 35 Euro. Und dann gibt es zum Beispiel eine Charaktermappe mit Charakterbögen, die ihr dann schon bekommen könnt. Oder auch viele kleine Dankeschöns. Also zum Beispiel Sticker oder Karten, die auch von uns signiert werden. Und unsere Tassen natürlich. Also wir haben auch eigene Tassen, die für die verschiedenen Fraktionen auch sind. Das heißt, wir haben ja in Milan 8 verschiedene Fraktionen und die haben alle ihre Fähigkeiten. Und dazu können wir natürlich auch schön dann zum Beispiel mit unseren Tassen ein bisschen was darstellen.
Ihr seid ja nun auf verschiedenen Conventions und habt das schon vorgestellt. Wie ist denn euer Eindruck von der Dreieich? Wird es sehr gut angenommen oder wird es zum Beispiel auf den lokaleren Conventions, weil der kommt ja aus Würzburg, wenn ich mich nicht irre? Nein? Fast?
Ja, aus Nürnberg.
Aus Nürnberg?
Nürnberg-Bamberg.
Da kommt ja aus Nürnberg-Bamberg die Ecke. Wird es bei den lokalen Conventions eher angenommen als jetzt bei so einer großen, weiten Convention, wo man vielleicht nicht lokal aus der Szene kennt?
Also genau, wir waren schon ein bisschen unterwegs und in unserer Umgebung, Schweinfurt, Würzburg, haben wir viele Conventions, wo wir bekannt sind, wo unsere Spielrunden auch sehr schnell voll sind zum Teil. Aber auch jetzt hier zum Beispiel auf der 3 Eichcon wurde das Ganze gut angenommen. Die Runden waren immer voll und ich bin auch sehr glücklich darüber. Also es freut mich sehr.
Dann eine letzte Frage, natürlich ein bisschen Werbung. Warum sollte ich denn crowdfunden? Was macht dieses Spiel besonders?
Ich würde sagen, die Einzigartigkeit des Spiels ist, dass man wirklich mal ganz außerordentlich extrem mächtige Charaktere spielen kann, weil ich wirklich gesagt habe, Sky is no limit, was die Fähigkeiten bei diesen Charakteren angeht, was es von anderen Spielrunden definitiv abhebt. Und wer Lust auf tolles Charakterspiel hat und die Möglichkeiten, sich wirklich auszuprobieren mit seinen Fähigkeiten, der ist da genau richtig.
Da muss ich dann doch nochmal nachfragen, funktioniert denn auch das Balancing, wenn du richtig das hochleveln kannst? Habt ihr schon richtig viel Zeit in Tests investiert? Wie lange ist überhaupt die Entwicklungszeit gewesen?
14 Jahre, also ja, ein bisschen Erfahrung ist da. Und entwickeln kann man die Charaktere sehr schön in dem Spiel.
Dann danke ich euch beiden ganz herzlich für das Interview.
Danke.
Danke ebenso.
So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Das Grundregelwerk wird wahrscheinlich 184 Seiten haben, Hardcover sein, 35 € kosten.
Das ist okay.
Der Kickstarter ist aktuell gerade so finanziert und läuft noch bis zum 31.01.2020. Also ist noch mehr als genug Zeit einzusteigen. Das zweite Crowdfunding, was gerade so ein bisschen durch die Decke geht, ist Jana Saras Kartentasche. Das ist ein A3-Kartenpaket von Donnerhaus. Das ist meiner Meinung nach einer der besten deutschen Rollenspielblogs, weil die einmal ganz viele Karten raushauen und vor allem richtig klasse sind die Geschichtskrümel. Da lernst du wirklich so abseitige Themen, die du sonst eigentlich nicht im Geschichtsunterricht hast, informativ aufbereitet, super toll. Guckt euch das mal an, wie immer natürlich verlinkt in den Shownotes. Es gibt 45 Schauplätze und über 60 Kartenvarianten, passend für alle Fantasy-Rollenspiele. Dazu gibt es ein Begleitbuch mit 350 Seiten, das jeden Schauplatz detailliert beschreibt und über 150 Abenteuerideen.
Wow.
Und weil wir letztes Mal ja so erfolgreich waren, als wir einen Haul gemacht haben, haben wir dieses Mal wieder einen Haul. Ja. Und zwar hat der Donnerhaus Verlag angeboten, dass man quasi eine Demo-Version zugesandt bekommt für 5 €, wo 3 Karten drin sind. Und ich habe es noch nicht aufgemacht. Wir machen es jetzt mal live auf und gucken. Es kommt erstmal in einer... Oh, ich krieg's nicht auf. Warte, ich muss mal das Messer nehmen. Also es kommt in einer sehr stabilen Papphülle.
Und wir haben ja auch nicht viel Platz, weil überall die Cupcakes rumstehen.
Die sehen so lecker. So, okay, was haben wir denn?
Sieht gut aus. Oh.
Sieht schon mal
sehr edel aus.
Es sind auch schon mal Kekse drin. Also das ist schon mal
schön. Ach, Kekse ist auch gut.
Gut, was haben wir denn Schönes? Wir haben diese 3 Karten, die sind A3.
Oh, die sehen schon geil
aus. Und fühlen sich gut an. Was haben wir denn? Wir haben eine Stadt mit Fluss und der Burg in der Mitte.
Wunderschön, tolle Farben auch.
Dann eine Hafenstadt mit einem Fluss in der Mitte und so kleinen Schiffchen und so im Hafen. Und eine Wüstenstadt. Und es sind sogar mehr als 3 Karten. Das ist ja toll. Hier muss, glaube ich, sogar 5 Karten geschickt. Eine Wüstenstadt ist mit dabei, mit einer Oase in der Mitte. Das wäre doch was für dich. Du bist doch gerade, ne?
Das ist was für mich.
Was macht denn eigentlich der Nano Vromi?
Du wolltest doch immer noch.
Du wolltest doch was Wüstenmäßiges schreiben.
Ja, habe ich auch. Ich bin auch fertig. Habe jetzt irgendwie 51.000, glaube ich. Und ich vermute, dabei wird es auch bleiben, weil es ist ja nur noch heute und morgen. Und ich bin heute, ne, wir podcasten heute, morgen ist auch schon ziemlich voll. Aber ich habe es gepackt. Das ist erstmal das Wichtige. Und der Rest, das schauen wir dann mal, wie sich's ergibt.
Dann ist noch eine Karte dabei, wieder mit einem Fluss. Anscheinend mag Donnerhaus ziemlich viele Flüsse.
Flüsse, es sind auch einfach schön.
Die sind auch echt wirklich schön. Die Qualität ist wirklich gut. Ich weiß, dass da das Crowdfunding so erfolgreich ist, wird es noch viel besseres Material geben, so ich das gelesen habe. Sieht sehr, sehr schön aus. Es ist in Deutschland zu Fernlöhen produziert. Das muss man auch mal loben. Und eine Vulkaninsel. Also ich glaube...
Sieht echt toll aus. Es ist auch alles, ne, mit Maßstab und so weiter. Also wenn man es wirklich als strategische Karte oder irgendwie als Battlemap verwenden will für irgendwie größere Geschichten. Geht wunderbar.
Genau, dann, was hatten wir noch in unserem Paket drin? Ein paar Kekse, dann 2 so Pins, schicke Pins und einen persönlichen Brief. Oh. Sogar richtig mit Wachssiegel. Nobel, wow. Nobel. Ah, hier steht's gerade. Bei uns sind 2 Bonuskarten drin, weil wir Influencer sind.
Yeah!
Wir sind Hat sich ja gelohnt. Und ein paar Flyer. Wie immer, also die Shownotes. Ich werde jetzt auch noch an diesem Wochenende, wo wir das aufnehmen, ein Interview führen. Das kommt dann online, kommt natürlich auch in die Shownotes. So, mal gucken, wo wir ein bisschen Platz haben.
Ja, geht.
Genau, also klimaneutral und fair produziert. Das kleine Paket kostet 39 Euro, das große kostet 69 Euro. Es läuft noch bis zum 18.12., das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, dass ihr euch noch eine Demo-Version bestellen könnt, wenn ihr noch nicht überzeugt seid. Und aktuell fallen die Stretch Goals einfach wie die Fliegen.
Wunderschön. Das muss ich mir auch gleich mal näher anschauen.
Bevor wir jetzt zur Medienschau kommen, lass uns doch mal wieder irgendwas kosten. Weil,
oh ja. Ja.
Was wollen wir denn haben?
Cupcakes,
oder?
Ja, Cupcakes.
Welchen möchtest du denn haben?
Wir wollten das auswürfeln, oder? Fairerweise.
Ja.
Okay. Oder hast du einen ganz dezidierten Wunsch, welchen du möchtest?
Ich möchte... Wir haben hier eine Beschreibung, was ist. Lass mal gucken.
Oh, okay, ja, lass mal gucken.
Sogar mit Foto. Ich hätte gern Aloha vom Hawaii. Fruchtiger Zitronencake gefüllt mit unserer Housemade Kokosnusscreme und fluffigen Erdbeer Signature Frosting. Darüber Kokosflocken und eine hawaiianische Blume. Ob man die auch mitessen kann, bestimmt.
Und das ist der da, oder mit dem pinken? Was ist der mit dem pink Orangen obendrauf?
Das ist Ohana Cupcake aus der Hanging in Hawaii. Special Edition Cupcake Box. Vanille Cake mit Hibiskus Pfirsich Frosting und essbaren Hibiskusblüten.
Ja, das ist gut, das nehme ich.
Ich will es auch haben.
Ja, dann müssen wir werfen. Dann hilft's nichts.
So.
Weil ich durchaus mit dem anderen auch einverstanden bin.
Du darfst die Waffe wählen, das heißt die Größe des Würfels.
Wir nehmen einen W10.
Ein W10. Okay.
Genau.
Der Gentleman fängt natürlich an. Oh, was hast du?
Was war das?
2.
7.
Ah.
Das war schwierig. Ich glaube, ich würde aber wirklich den hier nehmen.
In Ordnung.
Also ich nehme diesen mit Pfirsich-Dingens-Topping.
Ich habe mich ja gefragt, als sie gesagt haben, die schicken uns das zu, wie sie das machen wollen, dass sie nicht so knetschen, weil als bei mir die Post ankam, der Postbote hat das Konzept von oben und unten nicht ganz verstanden. Oder die Postbotin, MWD, ich weiß es nicht, wer es war. Und...
Aber es ist halt leider vollständig in Plastik verpackt. Ne? Das ist natürlich jetzt nachhaltig nicht so besonders.
Aber es ist sehr stabil und es ist was so mit kleinen
Plastikstäbchen gehalten. Ich traue mich da jetzt gar nicht rein zu beißen.
Sieht so lecker aus, ne?
Aber komm,
ich glaube, wir müssen halt ein bisschen schneiden von unserem M und A's.
Das dauert der Podcast einfach 100 Jahre.
Stimmt, ich habe mit meinem Podcast-Tarif, den ich habe, nur 2 Stunden im Monat.
Oh.
Oh, geil.
Also super saftig. Also auch der, das ist ja quasi unten ein Muffin und dann ist einfach oben dieses Frosting drauf. Selbst der Teig ist also nicht saftig. Und dieses Frosting obendrauf sowieso. Das ist auch echt so eine Geschmacksexplosion
das
irgendwie.
Ist super. Oh, lecker. Lecker. Super geil. Dann?
Mach du mal weiter, ich muss essen.
Okay. Dann... Wenn wir schon sowas Positives haben, erzähle ich mal ein paar positive Dinge. Und zwar, wir machen jetzt die Medienschau. Und dann fange ich mal einfach mit meiner persönlichen Einzelmedienschau an. Und zwar war ich in der Filmüberraschung des Jahres. Ist ja so, wer sich noch erinnert, vielleicht vom letzten Jahr, dass es immer so einen Film gibt, der mich weggeblasen hat, von dem ich überhaupt nichts erwartet habe. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte mir so, das ist die Offenbarung des Kinojahres. Und das war letztes Jahr ja Into the Spider-Verse. Und dieses Jahr ist vielleicht nicht die Offenbarung des Kinojahres, aber wirklich ein sehr, 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 sehr guter Film, eine sehr positive Überraschung in dem Kinojahr, was sehr viele Enttäuschungen hatte, wie zum Beispiel John Wick 3, den ich ja immer noch nicht mag. Oder zumindest Filme, die erwartbar gut waren und weil man ja wusste, dass sie gut sein werden, war man nicht so überrascht, wie zum Beispiel Endgame. Also gesehen habe ich Hustlers. Und es war eine ganz witzige Situation. Ich war in der Vorpremiere und dachte mir so, es ist ein Film mit geilen Stripperinnen. Ich werde ja voll Männerarm dazwischen sein, alle mit Bier und so und freuen sich des Lebens. Und es waren komplett nur Frauen. mit Mädelsabend und Sektchen und so, Prosecco, wie es halt so klischee-mäßig war. Also, worum geht's denn in Hustlers? Der Film basiert auf dem Zeitungsartikel, jetzt wollen wir mal gucken, The Hustlers at Scores, der von einer kriminellen Gruppe Stripperinnen berichtet, die ihre Opfer unter Drogen gesetzt haben, um dann deren Kreditkarte zu plündern. Und erzählt werden die Ereignisse aus der Sicht der jungen Stripperin Destiny, die sich mehr schlecht als recht am Anfang durchschlägt, um ihre Oma zu versorgen. Und sie wird dann unter die Fittiche genommen von der erfahrenen alten Stripperin Ramona, die von Jennifer Lopez gespielt wird, die tatsächlich mal wirklich gut abliefert, die halt alles beibringt und sie auch noch motiviert, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Zum Beispiel sagt sie, jetzt machen wir endlich deinen Schulabschluss. Alles läuft gut, Destiny verdient wirklich mega viel Geld und kann aus dem Stripperin-Business aussteigen. Dann kommt aber die Finanzkrise von 2007, alles geht den Bach runter und Destiny muss wieder anfangen zu strippen. Sie kommt dann wieder mit Ramona zusammen, aber so normales Strippen wirft einfach kein Geld ab, weil Leute haben einfach kein Geld mehr nach der Finanzkrise. Und deshalb beginnen sie, ihre Opfer unter Drogen zu setzen, um deren Kreditkarte leer zu räumen. Das geht auch anfangs alles gut und Ramona rechtfertigt das Ganze immer damit, dass sie ja irgendwie nur irgendwelche bösen Finanzhaie abziehen. Aber irgendwann werden sie immer gieriger und skrupelloser. Die gründen dann quasi so eine Art Franchise, in dem dann sogar irgendwelche abgeranzten Drogenopfer einstellen, die dann auch für die im Auftrag die Leute ausnehmen. Das führt dann irgendwann dazu, dass die Menschen ernsthaft verletzt werden, also die Opfer, und dass sich Destiny und Ramona darüber entzweien. Und naja, dann werden sie irgendwann geschnappt, weil sonst wäre das ja nie rausgekommen und wir hätten den Film nicht. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber Hustlers ist meine persönliche Filmüberraschung des Jahres, weil es wirklich, wirklich unterhaltsam ist. Von der ersten bis zur letzten Minute ist es spannend, oft tragisch, manchmal ein bisschen lustig, mit wirklich sehr guten, glaubwürdigen Schauspielerinnen, die interessante und vor allen Dingen auch sehr widersprüchliche Figuren spielen. Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt daran liegt, dass die Regisseurin eine Frau war, aber trotz, dass es am Anfang vor allen Dingen so viele Strip-Szenen gibt, ist es nie voyeuristisch, sondern es hat so einen ganz nüchternen Fokus auf die technischen Aspekte des Strippens. Es ist fast schon so ein bisschen halbdokumentarisch. Ich habe zum Beispiel letztens als Vergleich die beiden Sin City-Filme gesehen, die kamen irgendwie nachts auf RTL 2 oder so. Und ja, ich meine, es ist schon ein Pipe-Film, ist mir schon klar, ne? Aber es ist wieder so ein Paradebeispiel für Male Gaze, also diese männlichen Sichtwinkel. Und der große Unterschied, wie man Strip-Szenen inszenieren kann zwischen Sin City und Hustlers, da liegen Welten dazwischen.
Ja, spannend.
Das ist halt wirklich würdevoll inszeniert, obwohl es halt am Ende richtig abgeranzte kriminelle Stripperinnen sind. Die behalten in diesem Film immer noch ihre Würde. Und das finde ich ganz gut. So ganz ohne Kritik komme ich jetzt aber trotzdem nicht aus. Denn Hustlers hätte ruhig noch so ein bisschen fokussierter sein können. Das Filmgenre springt quasi von Szene zu Szene zwischen Betrugskrimi, Sozialdrama, Aufstiegserzählung und einer Frauenfreundschaftskomödie hin und her. Da hätte man ruhig ein bisschen Fokus machen können auf einen Genre. Persönlich gewünscht hätte ich mir auch, dass der Film sich ein bisschen über die zwei drängendsten Metafragen klar wird und sich da eindeutiger positioniert. Aber ich meine, wenn ich schon mal eine echte Feministin bei mir am Tisch habe, da musst du natürlich wieder ran. Vor allen Dingen dann so, ja, wenn ihr die Cupcakes habt, dann schönes, fluffiges Umfeld. Jetzt erzählen wir erstmal über Stripperinnen und über Prostitution. Pass auf. Also, meine Fragen sind folgende an dich. Wir haben ja auf der einen Seite die Stripperin, die ihre Macht in Form von ihrer Sexiness ausnutzen, um Geld zu bekommen. Und auf der anderen Seite die Männer, die ja quasi die Frauen dafür bezahlen, dass sie sich nackig machen und so tun, als würden diese Typen gern haben. Wer hat denn in dieser Situation die Macht und wer ist das Opfer?
Boah, das war eine schwierige Frage.
Die nächste wird noch besser.
Uiuiui. Finde ich ganz schwierig. Ich glaube, im Zweifel hat immer der die Macht, der das Geld hat. Ganz banal formuliert. Und ich glaube aber grundsätzlich, dass in dieser Situation nicht unbedingt ein Machtgefälle relevant sein muss, weil letzten Endes ist es einfach eine Dienstleistung, die erbracht wird, jemand bezahlt für was jemand anderer tut. Wenn ich in die Werkstatt gehe und mein Auto reparieren lasse, spricht auch keiner irgendwie von einem Machtgefälle, obwohl der Mechaniker ja faktisch dann die Macht über mein Auto hat und ich dafür die Macht übers Geld. Ich glaube, dass da viel zusammenkommt, eben weil Strippen immer noch so ein gewisser Ruf anhaftet, weil es eben Frauen sind und Männer, weil da auch dieses Geschlechterverhältnis irgendwie mit reinspielt. Das macht es schwierig, glaube ich, das irgendwie so neutral zu bewerten, wie es eigentlich streng genommen bewertet werden müsste, finde ich.
Und diesen Opfergedanken mal weitergedacht, da kommen wir zu meiner zweiten Frage. Die Frauen strippen ja nicht deshalb, weil sie sich gerne nackig machen, sondern weil sie durch äußere Umstände, in dem Fall halt Geldmangel, dazu gezwungen werden. Ist es in so einem Fall nicht verwerflich, ein Striplokal eigentlich zu besuchen, weil man ja indirekt die Notlage der Frauen ausnutzt? Um mal noch einen Querverweis zu machen, erinnert euch vielleicht in der ersten Folge, die ihr Lea und ich hatten, das war die Spin-Off-Folge, habe ich ja so gerantet über Fifis Bordell-Abenteuer, wie
ja,
dieses
ja,
Buch
ja,
hieß.
Ja, ich erinnere mich.
In dem quasi mit beworben wurde, zum Beispiel, dass werde doch Prostituierte, wenn er Geld braucht.
Ja.
Und wenn es immer so heißt, keine Ahnung, so als Entschuldigung, ja, die arme Studentin muss ich prostituieren, damit sie ein bisschen Geld kriegt, da nutze ich doch auch die Notlage aus. Ist das nicht moralisch verwerflich, selbst wenn sie das freiwillig macht und weil sie keine Lust hat, keine Ahnung, Zeitung auszutragen.
Ja, schwierig. Also, ich meine, das Problem ist, dass man es ja oft, glaube ich, nicht so richtig weiß als Konsument. Also ich glaube, wenn man tatsächlich bewusst sagt, okay, ich weiß, denen geht's scheiße oder ich weiß, das ist irgendwie Zwangsprostitution, die ich hier bediene, dann fände ich es definitiv sehr problematisch. Aber ich glaube, das ist ja selten der Fall, dass man irgendwie da so eindeutige Kategorien aufmacht. Und letzten Endes, wenn Frau sagt, Strippen, das macht mir Spaß, das ist irgendwie cool, ich habe Lust, meinen Körper zu zeigen und das macht mir mehr Spaß, als eben Zeitungen auszutragen oder irgendwie einen anderen Job zu machen, warum nicht? Das ist ja dann letzten Endes immer noch deren Entscheidung. Klar, Geld verdienen muss man irgendwie immer, das bleibt einem selten erspart. Aber womit kann ich ja dann immer noch selber irgendwo entscheiden? Und ich glaube, dass sich viele Leute für Jobs entscheiden, die sie gar nicht mal so geil finden, einfach weil es notwendig ist. Es gibt bestimmt Leute, die haben auch nicht wahnsinnig Lust, bei Eis und Kälte irgendwie draußen Gehwege freizuräumen oder haben Lust, Autos zu waschen oder ich weiß es nicht, was auch immer. Es gibt bestimmt auch Leute, die haben keine Lust, wahnsinnig gut bezahlte Akademikerjobs zu machen. Ist halt manchmal einfach eine Abwägungsfrage. Und wenn man Bock hat, das zu strippen, dann why not, ne? Finde ich okay. Meins wäre es nicht, aber es ist jetzt auch, das hat damit jetzt auch nichts zu tun.
Wobei der Cast tatsächlich sehr divers ist. Also es gibt sowohl auch POC zum Beispiel, die sehr viel vorkommen, aber auch zum Beispiel alle Körper, Body Diversity.
Ja.
Also es gibt auch Body Diversity Stripperinnen.
Ja, das finde ich super. Ja, klar, das finde ich auch super, weil ich mir denke, das steht ja jedem offen letzten Endes. Und ob du dich gut bewegen kannst und ob du irgendwie sexy auftreten kannst, hat ja letzten Endes nichts mit deiner Körperform zu tun. Kann ich nachher auch noch was dazu erzählen zum Thema Body Diversity von der Comic-Con in Wien.
Okay. Dann sind wir da ganz gespannt drauf. Also ich kann diesen Film wirklich eindringlich empfehlen. Es ist sogar ein guter Date-Film, weil die Jungs freuen sich an den nackten Frauen und die Mädchen werden emotional ergriffen von der Geschichte. Und du guckst schon wieder so böse. Ich sag hier immer böse Sachen.
Ich glaube, ich treffe einfach die falschen Leute. Also wir haben heute schon drüber gesprochen, ich bin kein Dating-Experte. Ich lasse es für das Thema.
Also meine Date-Film-Empfehlung ist Hustlers. Und erzähl doch mal irgendwas.
Irgendwas. Ja, wir haben ja noch, wollen wir im Kino bleiben und unsere gemeinsame Medienschau als nächstes machen?
Lass uns das machen. Das passt nämlich mit der Diversity, weil es gab nämlich sehr viele Diversity-Figuren in Frozen 2, die Eisprinzessin 2.
Genau. Erzähl. Ja, ist Königin 2, wohlgemerkt.
Ach ja.
Okay. Nicht so schlimm. Ich habe ja extra gestern noch den ersten Teil nochmal geguckt, damit ich auch weiß, worum es geht. Ich weiß nicht, ob ich viel zur Handlung sagen muss. Ich erzähle mal ganz grob was. Ich will nicht zu sehr spoilern. Die meisten von euch werden wahrscheinlich ja den ersten Teil kennen. Es ist eine ganz lose Adaption von Hans-Christian Andersens Schneekönigin. Es geht um die zwei Schwestern, Elsa und Anna, beide Prinzessinnen eines nicht näher bezeichneten, na doch, Arendelle heißt das Königreich, aber man weiß nicht genau, wo das liegt. Das ist irgendwie so ein bisschen Fantasy-mäßig. Und Elsa, die Ältere, wird im ersten Teil zur Königin gekrönt und hat eine spezielle Fähigkeit, sozusagen Eis zu erschaffen und alles um sie herum in Eis zu verwandeln. Und in emotionalen Momenten bricht das auch gerne ein bisschen durch bei ihr. Ende des ersten Teiles hat sich Elsa gut mit ihrer Rolle als Eiskönigin arrangiert und einen guten Zugang dazu gefunden, auch mit Hilfe ihrer Schwester. Und im zweiten Band beginnt es damit, dass eine alte Geschichte plötzlich wieder Relevanz bekommt. Eine alte Legende, die die Eltern von Elsa und Anna, die ja verstorben sind, den beiden mit auf den Weg gegeben haben. Die Geschichte von einem verwunschenen Wald weit im Norden, in dem sich die Elemente verbinden und in dem Geister leben sollen. Und eigentlich sollte es Frieden geben zwischen Arendelle und den Bewohnern dieses Waldes. Aber dieser Frieden wurde irgendwie gestört und plötzlich scheint dieses alte Geheimnis wieder aufzubrechen. Und die beiden Schwestern müssen sich dieser Gefahr stellen. Kurz und knackig.
Genau. Wir reisen in den Norden zusammen mit ihrem bald Verlobten.
Genau.
Wie heißt er?
Christoph.
Christoph und der Sven heißt es, den Elch.
Genau, Sven der Elch und Olaf, der sprechende Schneemann.
Und treffen dann da die Nordmenschen und mystische Gestalten.
Genau.
Kämpfen ein bisschen gegeneinander. Die treffen dann so ein lustiges kleines Feuer.
So ein Feuersalamander-Tier, das ist total süß.
Der hat echt brennt und den ganzen Wald anfackelt.
Ja, aber süß.
Das ist so süß. Genau, und dann erfahren sie viel über ihre Hintergründe, über ihre Familiengeschichte. Das ist fast schon ein ganz klein wenig Game of Thrones-mäßig mit Verrat und allem drum und dran.
Ja, genau.
Nur halt, King, der Film ist ab null, warum auch immer. Also,
ja, ist ganz schön krass für null.
der ist halt, obwohl Hustlers, ich meine, da geht es um Drogenkonsum und Stripper, ja. Der ist ab 12.
Ja.
Da passt auch, dass Frozen 2 ab 0 ist. Er ist recht düster, also man sieht auch.
Er ist wirklich düster, ja.
Nicht viel Bunt und Fröhlichkeit, außer wenn die mal ihre Lieder singen, aber ansonsten ist er fast schon ein bisschen traurig und depressiv manchmal.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch für wirklich kleine Kinder, also Grundschulalter, kann der, glaube ich, schon sehr gruselig sein, teilweise, weil auch die Stimmung schon sehr dunkel wird an einigen Stellen. Das ist auf jeden Fall.
Wo wir die Lieder hatten. Wie fandest du denn die Lieder? Ich bin ja persönlich kein großer Fan. Ich meine, das sind alles so genremäßig Musical-Nummern.
Ja.
Ich muss sagen, bis auf zwei Totalausfälle.
Ich fand nur einen Totalausfall. Aber
ich meine, immer in denselben.
Ja,
nämlich irgendwie dieses, ich bin gerade irgendwie frisch verlassen worden. Oh, ja. Oh, Spoiler.
Ja, genau.
Also jedenfalls, irgendwann ist der Christoph alleine und dann ist er ganz traurig und heult rum und singt halt voll das traurige Schlagerlied oder so.
Ja. Das fanden wir beide gar nicht so toll.
Aber gerade so dieses Ohrwurm-Sirenengesang, die am Anfang und am Ende, es ist richtig großartig.
Ja, es ist wirklich gut.
Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so wie Let It Go wird. Let It Go aus dem ersten Teil. Dass es irgendwie eine Hymne wird für bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die sich damit identifizieren können. Aber es ist musikalisch schon echt gut gemacht.
Ja, ist auch toll gesungen. Und ich finde auch, also wir haben es ja jetzt auf Deutsch gesehen, also ich finde auch die deutschen Übersetzungen tatsächlich sehr gelungen. Also ich finde, es gibt manche Disney-Filme, wo man merkt, dass die Übersetzungen nicht gut funktionieren oder dass die sehr holpern und irgendwie es nach reimlich oder ich fress dich klingt, hatte ich aber jetzt hier nicht das Gefühl. Und die Animationen sind wunderschön, also die Filme sind einfach state of the art, was das angeht. Das habe ich mir gestern schon beim ersten Teil gedacht. Den haben wir ja nur, in Anführungszeichen, hier auf dem Fernseher geguckt in HD, aber schon, das ist wirklich toll. Also.
Wie fandest du denn Figuren? Waren die alle wirklich notwendig? Weil ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass gerade jetzt die männliche Figur, nämlich Christoph, weiß ich nicht, der ist halt mitgeschleppt worden, weil er im ersten Teil war.
Ja, das genau das Gefühl hatte ich auch. Weil ich finde, im ersten Teil fand ich diese Romanze mit Christoph noch gut, weil die schön nebenher lief, ohne dass die dem Hauptplot zwischen den beiden Schwestern und deren Beziehung irgendwie in den Rang abgelaufen hätte. Im zweiten Teil wirkt das ein bisschen wie, ja doof, wir müssen jetzt irgendwie diesen Plot weiterführen, obwohl wir nicht so genau wissen, wie. Zu Hause lassen konnten sie ihn schlecht. Das wäre, glaube ich, wären die Zuschauer irgendwie auch nicht mitgegangen, glaube ich. Das wäre komisch
gewesen. Hätte den Film aber besser gemacht.
Ich glaube auch. Also zumindest für erwachsene Zuschauer, also zumindest jetzt so aus unserer Perspektive auf jeden Fall. Der wirkte tatsächlich etwas deplatziert, ja, hatte ich auch das Gefühl. Und hat da nicht mehr richtig gut reingepasst. Was insofern eine ganz nette Message ist, weil es ja im Endeffekt zeigt, dieser Film trägt sich wunderbar von den beiden, durch diese beiden Frauenfiguren, die im Endeffekt den Hauptteil haben und quasi Olaf als Sidekick, der dann noch ganz gut funktioniert, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ja, aber gerade im Zwischenteil habe ich mich echt ein bisschen geärgert auch. Also dieser Song, den du gemeint hast, ja, der entsteht ja durch die Situation, dass Elsa und Anna alleine aufbrechen, um, wenn man es mal ganz kurz runterbricht, die Welt zu retten, ja. Und halt nicht mehr nach ihm suchen können, um zu gucken, wo er abgeblieben ist und dann ohne ihn gehen. Und dann heult er irgendwie in diesem Lied minutenlang rum, dass es so gemein ist, dass die ohne ihn gegangen sind und seine große Liebe und überhaupt. Ich würde denken, Junge, wo sind denn deine Prioritäten? Sei doch froh, dass du so eine taffe Frau an deiner Seite hast, der dir sowas alleine durchziehen kann. Und gerade, ich finde, Frozen ist eigentlich immer ein sehr feministischer Film gewesen, gerade weil er die beiden Mädchen so in den Fokus stellt und weil er auch mit diesem Romanzen ja sehr spielt und das sehr bricht auch. Das hat mich da in dem Kontext gestört. Das passte nicht so richtig für mich. Also es hätte weggelassen werden können und wäre besser gewesen am Schluss. Stört jetzt nicht massiv, aber ich fand es ein bisschen komisch.
Da du ja gestern erst noch den ersten Film gesehen hast, bei mir ist es ja schon ein paar Jahre her, wie fandest du denn die Figurenentwicklung? Haben die sich weiterentwickelt? Sind die auf demselben Niveau stehen geblieben?
Ich habe das Gefühl, es dreht sich ein bisschen im Kreis zwischen Anna und Elsa.
Ich hatte das Gefühl, also ich erinnere mich nicht mehr ganz so gut, aber ich habe das Gefühl, dass Anna ein bisschen dümmer geworden ist.
Ja, die war schon im ersten Teil, die ist halt mehr so der Hitzkopf, also so Kopf durch die Wand mäßig. Und diese Ambivalenz zwischen ihr und Elsa, das bleibt natürlich bestehen, das ist auch schön. Ich finde, die beiden haben mehr zärtliche Szenen irgendwie zusammen im zweiten, was ich schön finde, also wirklich mehr so noch Geschwisterszenen. Aber ich finde, es dreht sich so ein bisschen im Kreis, dieses Elsa macht irgendwie ihren Alleingang und ist irgendwie die Lone Wolf sozusagen, die wegen ihrer Fähigkeiten jetzt alleine losziehen muss. Anna sagt, nein, geh nicht alleine. Elsa geht doch alleine, dann geht alles schief. Also es ist irgendwie, wenn die Reihe weitergeht, glaube ich, müsste man sich da nochmal irgendwie ein bisschen was Neues überlegen, wie man die beiden Figuren weiterentwickelt und auch ihre Beziehung weiterentwickelt.
Beziehungen weiterentwickeln ist ein schönes Stichwort. Es gab ja schon beim zweiten Teil so die Wünsche der Fans und ich muss sagen, ich habe damit auch ein bisschen sympathisiert,
ja,
dass Elsa so als erste lesbische Disney-Prinzessin auftreten sollte. Das ist ja nun nicht passiert. Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler. Es gibt überhaupt keinen Male Interest, was andererseits wieder gut ist, weil Liebesgeschichten sind ja eh öde.
Ja.
Was glaubst du denn, sollte das gemacht werden? Also es ist ja immer noch ein Kinderfilm, aber sollte das trotzdem das in den Fokus rücken?
Ich bin mir nicht sicher, weil es gab natürlich schon in den Szenen mit diesen Waldbewohnern eine Dame, mit der sich Elsa mal gut verstanden hat. Aber es gab umgekehrt auch den Bruder dazu oder halt den männlichen Konterpart, mit dem sich Christoph gut verstanden hat. Von daher da jetzt irgendwas rein zu interpretieren, ist wahrscheinlich mehr Queerbaiting als wirklich irgendwie eine reale Andeutung von irgendwas. Ja, also ich habe nichts, also ich finde, man kann nicht wirklich sagen, dass da irgendwas in die Richtung jetzt aktiv da gewesen wäre. Vielleicht nehmen das Leute irgendwie anders wahr, die da empfänglicher sind dafür. Also ich hoffe, dass sie es machen, ehrlich gesagt. Also zumindest gibt es noch, wie du sagst, keinen Male Interest für Elsa, immerhin.
Gott sei Dank. Insgesamt betrachtest, würdest du diesen Film weiterempfehlen? Und vor allem für wen würdest du ihn empfehlen, falls du ihn empfehlen würdest?
Also ich würde definitiv sagen, wenn euch der erste gefallen hat, gefällt euch der zweite auch. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich finde, es ist auch ein guter Film für Leute, die so ein bisschen erwachsener, klingt jetzt doof, aber ein bisschen reifere Disney-Filme mögen, wo es jetzt eben nicht nur um die Prinzessin und den Prinzen und die ewige Liebe geht, wie bei Merida zum Beispiel, wo ja auch viel dieser Familienkonflikt mit reinspielt. Ich glaube, wer sowas mag, der wird sich da auch gut drin wiederfinden und wer einfach auf die Musik steht, weil die Musik ist schon toll. Also die meiste.
Ich würde ihn auch weiterempfehlen. Weiß nicht, also ich müsste mal gucken, wie alt sind eure Kinder, wenn ihr die mitnehmen wollt.
Ja, da würde ich tatsächlich auch vielleicht vorher mal gucken. Ich bin da echt überhaupt keine Expertin, weil ich habe ja selber keine Kinder und ich kenne auch jetzt niemanden groß mit Kindern, mit denen ich ins Kino gehen würde. Aber ich glaube, dass das schon ein paar
gruselige bis belastende... Ich denke, auf 10 kann man,
oder? Ja, ich würde auch sagen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ne, aufs Kind, aber ich würde vielleicht als Elternteil vorher mal gucken, wie eure Kids da drauf sind. Weil es wirklich so ein paar bisschen ernstere und düsterere Szenen schon gibt und auch diese, ich fand auch diese, es gibt so diese Erdriesen.
Die sind super geil.
Die sind mega geil. Aber die sind, glaube ich, schon gruselig. Also für so ein Kind, ich glaube, die sind echt gruselig. Also ja, aber das fand ich beim ersten auch schon. Also wenn die Kinder den ersten mochten und da sich irgendwie nicht gefürchtet haben mit diesem Eismonster oder so, dann glaube ich, wird es beim zweiten auch keine Probleme geben.
Weil er mich gerade so anlacht.
Ja.
Wir haben hier noch den Pursuit of Happiness. Schokoladencake mit viel Schokolade gefüllt, mit einem Kern aus cremigen Karamell und getoppt mit cremigen Schokoladen-Signature-Frosting sowie leckeren Cookies.
So Schokolade mit Schokolade und Schokolade.
Diesmal wähle ich die Waffe. Ich nehme natürlich einen klassischen 20-seitigen Würfel.
Okay,
und ich nehme den von Ulysses. Bringt vielleicht Glück oder auch Pech, je nachdem.
Ist das die 1 oder die 20? Das ist die 20.
Ah.
So brauche ich, aber vielleicht dürfte ich auch eine 20, dann müssen wir nochmal. Nee, eine 4. Aber wenn das jetzt nach DSA-Regeln geht, habe ich gewonnen, ne? Weil dann bin ich niedriger.
Stimmt. Nee, das ist jetzt
meiner. Aber das ist deiner.
Und während ich den jetzt verspeise und ein bisschen ins Mikrofon schmatze, darfst du über deine Medienschau sprechen.
Das passt total gut, meine Medienschau. In meiner Medienschau geht es nämlich um eine Dystopie, die in einer Welt spielt, in der alle Menschen schlank sein müssen.
Willst du wenigstens mal riechen?
Ja, ich weiß. Oh Gott. Also es geht um, wie gesagt, um eine Dystopie, in der alle Menschen schlank sein müssen und in der Kalorienzufuhr streng staatlich reglementiert
Schön,
ist.
Schön, dass du mir das sagst,
wie ne, ich passt total
Schokolade
gut zu
in Schokolade in Schokolade esse.
Passt total gut zu deinem Cupcake.
Oh, geil, der riecht so gut. Warte, ich muss erst...
Ja,
ich muss erst... Oh, warte mal. Oh.
Das Ding sieht aber auch geil aus, weil oben sind, also da ist, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, da ist dieses Frosting oben drauf und dann sind da auch noch drei Kekse oben auf dem Frosting. Das ist schon geil.
Das ist mega. Also, da ich ja nett bin, darfst du auch mal. Komm hier.
Oh Gott, so viel Schokolade.
Denk dran, bis Dienstag gibt's den Gutscheincode TRASHTALK15. Mhm. Hashtag Werbung. Lohnt sich. Also, boah, super geil.
Wow. Krass.
So, dann wäre nur noch ein bisschen... Du hast voll gekrümelt.
Mhm, ich hab leider voll gekrümelt.
Also während Elea jetzt die Krümel aufsaugt, werde ich noch essen und du kannst ein bisschen erzählen von der Dystopie, in der man nichts mehr essen darf.
Genau, exakt. Und zwar spreche ich über Shape Me von Melanie Vogeltanz, erschienen im Verlag Ohne Ohren. Kluge Menschen wissen, dass ich auch im Verlag Ohne Ohren veröffentliche. Das sage ich jetzt mal fairerweise vorher dazu. Beeinflusst aber nicht, dass ich dieses Buch
gut fand. Siehst du diesen geilen, flüssigen Kern da?
Oh Gott, bei dem war ich gar nicht. Oh mein Gott.
Jetzt muss ich erst den Kern, das ist mir leid, aber...
Ja, ja, ja.
Es ist ja sehr unprofessionell dieses Mal. Eigentlich macht man mal die Werbeblöcke am R, aber es ist... Hat so einen leichten, Eigengeschmack.
Soll der nicht Karamell? Hast du die vorhin aus dem Karamell?
Ja, das ist so ein bisschen karamellig. Ja, komm, kostet auch mal.
Wir machen jetzt künftig nur noch einfach den nerdigen Foodporn.
Ja, wir machen ja sowieso, nächstes Jahr haben wir uns fest vorgenommen, den notgeilen Trash Talk. Mhm. Mir wurde vorgeschlagen übrigens letztens, wenn wir den notgeilen Trash Talk machen, dann sollen wir uns irgendwie mal so Eis.de oder so als Rätsel-Exemplare was irgendwas wunderbar anschaffen. Da muss dein Freund dann mitmachen.
Das ist super. Das sind auch immer so schöne Sachen, die dann wahrscheinlich rausgehen.
Ich krümel deine ganze Wohnung voll.
Ja, das ist okay. So, aber jetzt weiter zurück zum Thema. Hey, das geht ja gar nicht hier. Also, Shape Me. Wie gesagt, ist im gleichen Verlag erschienen wie meine Bücher. Ich fand es aber wirklich gut, deswegen stelle ich es hier vor. Wenn ich es nicht gut gefunden hätte, würde ich es hier nicht vorstellen. Also keine irreführende Werbung, sondern ist hier tatsächlich meine eigene ganz professionelle Meinung. Also, worum geht's? Es ist eine Dystopie, die in einer nahen, jetzt nicht näher spezifizierten Zukunft, glaube ich, spielt. Oh. Und der Staat hat sich entschieden, dem Übergewicht den Kampf anzusagen. Viel Spaß mit dem Muffin.
Das ist wohl lecker.
Und jeder Bürger hat einen streng reglementierten Kalorienhaushalt. Und man kann Essen nicht mehr kaufen, leider auch nicht geschenkt bekommen, sondern nur anhand von seinem Kaloriensaldo erwerben. Also wenn man noch Kalorien übrig hat, darf man was kaufen. Sonst, also davon kriegt man was, wenn nicht, dann nicht. Und man muss sich täglich wiegen, sonst kriegt man nämlich auch nichts zu essen. Die Reichen sind natürlich ein bisschen außen vor, außerhalb dieses Systems, denn es gibt eine spezielle Body-Sharing-Technologie, die es ihnen ermöglicht, für eine gewisse Weile ihren Körper mit dem eines beliebigen Personal Trainers zu tauschen. Der Personal Trainer sorgt dann in den kommenden Wochen dafür, dass der Körper schlank und fit wird, während die andere, die Person, die das in Anspruch genommen hat, derweil den hübschen Trainerkörper benutzen darf. Wie so ein Leihauto. Ja, das ist natürlich der Hit und ist natürlich auch wahnsinnig begehrt. Aber diese Technologie hat auch ihre Schattenseiten. Und diese Schattenseiten erlebt die Protagonistin der Geschichte, Nina Jean. Denn sie erwacht eines Tages in einem fremden Körper. Denn irgendjemand hat offensichtlich ihren Körper geklaut. Mithilfe dieser Technologie. Aber so richtig scheint ihr niemand zu glauben. Und ja, ganz einfach wird es für sie nicht, sich mit dieser ganzen Maschinerie aus Schönheits... Kosmetik und Ähnlichem auseinanderzusetzen. Ich habe diesen Roman, ich habe ihn in Wien auf der Comic-Con gekauft von Melanie und habe den in 3 Stunden weggelesen auf der Rückfahrt. Also ich denke, ich sage schon relativ viel darüber aus, welche Sogwirkung dieses Buch hat. Also es ist wirklich wahnsinnig mitreißend. Ich habe mich aber auch konstant schlecht gefühlt, während ich dieses Buch gelesen habe. Das ist aber auch tatsächlich die Idee dahinter. Also es ist kein Wohlfühlbuch, es ist wirklich eine relativ schwierige, komplexe Thematik und ja, gerade wenn man jetzt, so wie ich, nicht unbedingt normschöne Körpermaße hat, tut's schon ein bisschen weh, teilweise das zu lesen. Muss man sich bewusst machen vorher. Es hat so ein bisschen, von der Idee her, hat es mich so ein bisschen an Black Mirror erinnert, wer die Serie geguckt hat. Es ist ein Szenario, das zwar jetzt noch nicht ganz vorstellbar ist wegen dieser Sharing-Technologie, aber die ganze Gesellschaftsform drumherum ist leider erschreckend realistisch. Und dieses Bild einer Gesellschaft, die sich komplett diesem Schönheits- und Schlankheitswahn hingeht und dafür diese krassen Risiken in Kauf nimmt, ist irgendwie, es ist sehr abgründig, aber auch irgendwie glaubwürdig. Und auch der Weltenbau ist sehr gut gestrickt, also man glaubt es durchaus. Ich glaube, genau deswegen hätte ich mir persönlich fast noch einen tieferen Blick auf diese ganze Schönheits- und Diätlandschaft gewünscht, weil ich mir dachte, ob es nicht Leute gibt, die das Buch lesen und sich denken, ja, ist eigentlich schon eine coole Idee, ne? Weil die Dicken, das ist ja eh so ungesund und dann erziehen wir die halt, damit die mal ordentlich abnehmen, weil die haben ja keine Selbstkontrolle und schaffen das allein nicht und nur deswegen sind sie so dick. Weil diese Gesellschaft in Shape Me im Endeffekt suggeriert, jeder kann abnehmen, wenn man nur hart genug gedrillt wird oder halt nur genug Geld dafür bezahlt. Und ich glaube, da hätte ich mir noch ein bisschen kritischeren Blick irgendwie drauf gewünscht, dass es halt auch andere Gründe für Übergewicht geben kann und dass es halt nicht immer so einfach ist. Es wird ein bisschen thematisiert, Jojo-Effekt und so weiter, aber wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Weil so diese Haltung, dass Dicke halt selber schuld sind, wenn sie ja gesellschaftliche Nachteile erleben, weil sie könnten ja einfach abnehmen, finde ich sehr anstrengend. Der Fokus verschiebt sich aber in Shape Me. Also es geht nicht die ganze Zeit nur um dieses ganze Schönheits- und Schlankheitsthematik und geht dann auch in ein bisschen komplexere und moralisch schwierigere Themen. Das fand ich auch gut, weil diese Körpertauschtechnologie bietet natürlich noch viel mehr Spielraum für dystopische Ideen und Gedankenspiele. Der Roman ist relativ kompakt, hat, ich habe es jetzt hier liegen, ich glaube ungefähr 280 Seiten ungefähr, also ist relativ kompakt. Das tatsächlich hätte ich mir fast gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Es hätte noch ein bisschen ausführlicher sein können nach meinem Geschmack. Aber dafür hat sich es halt wirklich wahnsinnig schnell weggelesen, weil es wirklich sehr dicht war insgesamt. Es gibt so ein, zwei Sachen, die sich mir nicht ganz erschlossen haben, aber sonst ist die Handlung einfach sehr, sehr glaubwürdig, auch sehr stimmig. Es gibt auch, das glaube ich, darf ich vorwegnehmen, kein super Happy End, wo alle glücklich sind und das böse System TM in die Knie gezwungen wird. So eine Geschichte ist es nicht. Und das ist auch sehr glaubwürdig und das macht sehr gut. Also es ist keine leichte Lektüre insgesamt. Es ist eine, die nachwirkt, wo man auch wirklich viel drüber nachdenkt. Wo man sich auch ein bisschen dreckig fühlt zwischendrin. Also ich zumindest habe mich ein bisschen dreckig gefühlt. Aber trotzdem sehr lesenswert, finde ich. Also kann ich empfehlen.
Dann kommen wir noch zur letzten Medienschau. Wir machen dich jetzt ganz so lange, weil wir sind schon ziemlich fortgeschritten. Wir haben so viel gegessen.
Ja, wir haben so viel gegessen.
Und zwar lass uns über Ftaggen reden.
Ftaggen, ja.
Du kannst am besten das aussprechen, denn du bist unsere Pseudo-Expertin.
Ach was, das glaube ich nicht.
Naja, im Vergleich zu mir.
Ja, was ist Ftaggen? Ftaggen ist ein Rollenspielsystem von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft herausgegeben. Und zwar mit dem Anlass, dass die Werke von Lovecraft sind mittlerweile gemeinfrei. Das heißt, sie sind jetzt mittlerweile nicht mehr durch irgendwelche Urheberrechte geschützt. Und deswegen gibt es eben jetzt Ftaggen. Es ist ein gemeinfreies Rollenspielsystem, das gratis online abgerufen werden kann. Man kann sich das komplette Regelwerk als PDF kostenfrei auf der Ftaggen-Website beziehungsweise auf der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft downloaden. Genau wie Szenarienvorschläge und schon ausgearbeitete Szenarien. Es basiert letzten Endes grundsätzlich auf dem gleichen Regelsystem wie Cthulhu von Pegasus. Aber es ist einfach viel schlanker. Also es ist wirklich nur das Regelwerk. Es gibt keine ewig langen Hintergrundbeschreibungen oder Ähnliches. Keine großen Regeln zu Verfolgungsjagden oder so. Es ist wirklich sehr, sehr kompakt und eignet sich, um sofort loszuspielen. Gerade für Leute, die sagen, ich baue mir eh mein eigenes Szenario. Ich habe Bock, da selber was zu entwickeln, mich dran zu versuchen. Ich will das gar nicht so krass vorgearbeitet haben. Und es ist im generischen Femininum verfasst. Das heißt, es wird immer nur von Spielerinnen, Spielleiterinnen und Ähnlichem gesprochen, was ich sehr charmant finde.
Okay, du hast das Grundregelwerk erzählt. Wir erzählen noch über zwei Publikationen. Und zwar gibt es da immer ein regelmäßiges Magazin, den Lovecrafter. Und ich habe hier den Lovecrafter Nummer 5 vom Juni 2019 in der Hand. Das ist ein durchaus wertig produziertes, recht umfangreiches Magazin. Ja, so um die 70 Seiten. Mit Buchrezensionen und ein Kamingespräch und alles drum und dran. Und weswegen ich das unbedingt euch erzählen wollte, ist, dass da auch ein Szenario drin ist. Und zwar, ich glaube, das beste Rollenspiel-Szenario für One-Shots überhaupt.
Und dieses Szenario gibt es tatsächlich auch mittlerweile gedruckt in Einzelform.
Reden wir über dasselbe?
Ich weiß nicht. Erzähl mal.
Ich rede über Ultima Ratio.
Oh nein, das nicht.
Nämlich Ultima Ratio von Carsten Pohl. Es war schon ganz bekannt bei Call of Cthulhu und ist jetzt quasi ummoduliert worden für Ftaggen. Das ist so ein ganz kurzes Szenario, das spielt mal eine halbe Stunde, höchstens eine Stunde. Drei Personen wachen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg auf einem Luftschiff auf der Hindenburg. Was mit der passiert ist, wisst ihr ja alle. Und sie müssen dann rausfinden, was da passiert. Wer sind sie? Sie können sich nicht mehr richtig dran erinnern. Ich habe das mit Carsten Pohl und auf Convention gespielt, also dem Autor. Der baut dann immer gerne mal, und dafür eignet sich es auch sehr gut, steht auch da, wie man es machen muss, mit Live-Roleplay-Elementen ein. Ich bin eigentlich kein Larper, aber so einzelne ganz kurze Szenen werden ausgespielt, anstatt sie zu erzählen und auszuwürfeln. Ich will jetzt gar nicht so groß darüber erzählen, aber wenn ihr mal auf einer Convention sein solltet und habt die Gelegenheit, mit Carsten Pohl dieses Spiel zu spielen, wie gesagt, halbe Stunde normalerweise, maximal eine Stunde, spielt es unbedingt. Es ist ein Erlebnis, was ihr nie wieder vergessen werdet.
Cool.
Und das jetzt, was du meinst, nämlich das andere Abenteuer.
Ah, das hast du in der gedruckten Form, genau.
Genau. Der Tod in Venedig hat unter anderem auch beim Goldenen Stefan ziemlich gut abgeschnitten.
Mhm.
Und jetzt musst du mal die Ohren zuhalten, weil ich erzähle es ein bisschen.
Mhm.
Das ist tatsächlich eines der ersten Abenteuer gewesen, die ich gelesen habe, wo ich nach ungefähr 3 Sätzen, nachdem ich es gelesen habe, einen X-Card gebraucht hätte, weil die Thematik ziemlich schwierig ist. Es geht darum, es gibt ein Ehepaar, das ist im Urlaub in Venedig, wacht dort auf und stellt fest, dass sein Kind weg ist. Und naja, ich meine, es ist alles ein bisschen Xulu, das heißt, gibt es den Kult und allen drum und dran, es endet alles nicht so schön. Und es ist ultra spannend geschrieben, also vom Lesen her fand ich das super spannend, nur halt thematisch war es nicht so meins. Es ist ein Drama in 12 Szenen, die Szenen sind gut beschrieben, es liest sich wirklich sehr gut weg, es ist gut lektoriert und alles drum und dran. Es gibt schöne Handouts, wenn man sich damit anfreunden kann. Wie gesagt, für mich war die Thematik ein bisschen zu hart, wegen den Kindern und den Kulten. Eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung für Der Tod in Venedig. Und du darfst jetzt wieder die Finger...
Oh, sehr gut. Danke.
Ich puste mal einen Ohrschmalz vom Finger.
Genau.
Jetzt habe ich gerade keinen Appetit auf weitere Cookies. So, dann lass uns doch noch ein bisschen von Conventions berichten. Mhm. Und die Dame darf anfangen.
Ich wollte auch noch ein Vertagen-Szenario noch
erzählen. Oh ja, bitte.
Ich habe nämlich auch schon eins spielen dürfen. Und zwar Mensana in Corpore Sano. Das ist noch nicht zum Download auf der Website, wird aber demnächst kommen. Ihr könnt es auch nächsten Monat, glaube ich, bei den Orkenspaltern mal als Let's Play anschauen, wenn ihr Lust habt. Ist ein mittelalterliches Szenario, spielt im 15. Jahrhundert auf der Insel Rhodos und thematisiert unter anderem die Belagerung der Stadt. Ist auch ein relativ knappes Szenario. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gespielt haben. 3-4 Stunden. Also es ist so für Conventions, ja, vielleicht ein Hauch zu lang, außer man will wirklich so den ganzen Abend damit füllen, dann geht's gut. War auch sehr spannend mit vorgefertigten Charakteren und auch, es ist sehr viel historischer Hintergrund eingearbeitet. Also die Julia Knoblauch, die es geschrieben hat, hat es auch selber geleitet und hatte auch ganz viele Illustrationen und Bilder und Ähnliches dabei gehabt, sehr viel Material. Das war sehr cool. Und es bietet auch sehr viele Optionen, das mag ich immer, wenn man am Schluss das Gefühl hat, man kann als Gruppe auf unterschiedliche Art dieses Szenario beenden. Ohne dass man jetzt irgendwie auf eine Option hingedrängt wird. Das war sehr schön. Also kann ich auch empfehlen. Also ich finde Vertagen sehr angenehm zu spielen. Kein großer Unterschied finde ich zu Cthulhu bei Pegasus. Bisschen schlanker, bisschen einsteigerfreundlicher, würde ich sagen. Und natürlich kostenfrei.
Wunderbar. Dann, du warst auf der Vienna Comic Con.
Genau.
Was machst du denn im fernen Wien?
Im fernen Wien. Ich war so glücklich, dass ich mal wieder im fernen Wien sein durfte. Ich mag die Stadt so gerne. Ich hatte die Möglichkeit, über das Fantastik-Autoren-Netzwerk Pan dort eine Lesung zu organisieren und meine Bücher dort anzubieten zum Verkauf. Und freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte und habe das dann gerne wahrgenommen. Zumal mal so gratis auf Comic-Con fahren. Kann man machen. Macht Spaß. Es ist eine sehr schöne Comic-Con, finde ich. Ist eher klein. Also ich war jetzt bisher nur in Stuttgart. Stuttgart ist ja gigantisch, also ist ja riesig groß. Im Vergleich ist die in Wien noch relativ überschaubar. Es sind so 2-2,5 Messehallen, wobei eine eigentlich nur die große Bühne ist. Es gibt wie klassischerweise sehr viel Cosplay. Es gab eine riesengroße Star Wars Division, wo man Fotos machen konnte. Ein Labdorf, wo man sich eben auch so über Lab informieren und Fotos machen konnte. Jede Menge Merch, eine schöne Artist Alley, wirklich mit vielen jungen Künstlern. Das war sehr schön. Es gab erstaunlich wenig Comics, ist mir aufgefallen. Ich glaube, das ist auf der Comic-Con.
Das ist, glaube ich, bei allen Comic-Con.
Ja, es ist halt eigentlich hauptsächlich Merchandise, ne? Und halt Fanartikel und Fotopoints und so weiter. Und halt eben auch Künstler und Künstlerinnen. Und das war tatsächlich schön. Es hat Spaß gemacht, über die Messe zu bummeln. Sie war auch nicht so irrsinnig voll. Das gut besucht, aber jetzt nicht so gestopft, dass man sich überall durchschieben musste. Und ich war mit den Verkäufen insgesamt auch ganz zufrieden. Also dafür, dass es eine Comic-Con ist, wo man klassischerweise fantastische Romane nicht so gut an den Mann oder die Frau bringt, war das total gut. Und es gab total coole Cosplayers. Ich habe immer so viel Spaß. Also ich könnte mich einfach nur auf so eine Comic-Con setzen und Cosplayers anschauen. Ganzen Tag.
Wie war denn das Publikum? Also wir wissen ja zum Beispiel von den deutschen Comic-Cons, dass das Publikum halt weniger klassische Comic-Nerds sind, sondern mehr für Familien, die mal einen Ausflug machen, weil sie mal auf ProSieben am Sonntagabend Captain America geguckt haben.
Das kann ich schwer sagen. Also Familien waren tatsächlich durchaus viele da, auch viele junge Leute, Teenager, so. Am schönsten finde ich ja, wenn Familien dann gecosplayt kommen. Das fand ich super geil. Also es gab eine Familie, die waren irgendwie als Mario und Luigi und das Baby als Toad verkleidet. Das war mega geil. Es war sehr durchmischt, aber wirklich so die klassischen Comic-Nerds, wie man sie sich vorstellt, ja, so ein bisschen älter mit Bauch und Brille.
Ich fühle mich gerade voll angesprochen.
Sind mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber wie gesagt, es gab auch nicht viele Comics. Es gab halt irgendwie 2, 3 Verkaufsstände, wo du halt so die Superhelden-Comics zum Kilopreis kaufen kannst. Aber so die Verlage habe ich nicht gesehen. Also, dass irgendwie noch Panini mit einem Stand da gewesen wäre oder so, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber weil wir vorhin über Body Positivity und so weiter gesprochen haben, ich bin eingeladen worden vom Harald vom 3W6 Podcast.
Beste Grüße an meine Freunde.
Ja, und den Markus habe ich auch getroffen, es hat mich sehr gefreut. Auf jeden Fall, Harald hat mich eingeladen zu einer Veranstaltung, zu einer Performance, Dumbledore's Avengers. Fand ich erstmal ein bisschen weird, habe mir das angeschaut, das war sehr cool, das ist eine Gruppe von, das ist eine Bauchtanzgruppe von Frauen, die klassische Cosplays darstellen und zwar völlig unabhängig von Gender, Bodytype und was auch immer. Also Iron Man war sehr, sehr schwanger und hat aber trotzdem mitgetanzt. Also es war großartig.
Sehr, sehr schwanger, ist geil.
Ja, aber es war großartig und es waren halt auch wirklich, weißt du, bei Bauchtanz, da denken alle irgendwie an gärtenschlanke Mädels irgendwie, möglichst normhübsch, aber es waren halt wirklich Frauen aller Altersgruppen, aller Bodytypes und so weiter und es hat einfach mega geil ausgesehen, es war eine großartige Performance und es war einfach auch eine schöne Message, also im Sinne von, ja, Cosplay ist für alle da, es ist egal, welches Gender und welchen Körpertyp du hast und Bauchtanz ist genauso für alle da, wer mit Spaß macht und wer da Freude dran hat, so eine Performance abzuliefern. Und ich habe festgestellt, leider, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, so ein paar Comments aus dem Publikum, die ich so mit halbem Ohr mitgehört habe, haben mir bewiesen, dass es eine sehr wichtige Performance und Veranstaltung war für diese Comic-Con.
Apropos Performance, ich habe da auf Twitter so ein paar Bilder gesehen. Du hast so eine ganz spezielle Lesung gemacht.
Ja, es war großartig. Ich bin so glücklich, dass ich das machen durfte. Also ich habe jetzt so einen Hauch von Ahnung, wie das für AutorInnen ist, wenn sie ihr Buch verfilmt sehen. Also so ganz klein. Ich habe eine Szene gelesen aus Sand und Klinge, das ja jetzt gerade rausgekommen ist. Und da gibt es eine Duellszene zwischen der Protagonistin und ihrem Bruder. Und ich habe die Laura und den Armin, zwei Laper gefunden, beziehungsweise die wurden mir vermittelt, die das dargestellt haben. Das heißt, sie haben einen Schaukampf abgeliefert und ich habe dazu gelesen, haben das vorher so ein bisschen choreografiert und es war fantastisch. Ich habe auf Facebook auch ein kleines Video dazu gepostet, muss man sehen, ob ich das auch twittern kann und ohne dass man da irgendwie Probleme mit dem Abruf kriegt. Das war sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit wieder.
Sehr schön. Dann, ich war auch auf einer Convention.
Ja, genau. Du warst in Dreieich.
Genau, ich war auf der Dreieich-Con. Und das ist nicht nur die mit dieses Mal... Mach das. 1500 Besuchern und Besucherinnen, größte Con im Süden. Sondern nach Spielrunden, nämlich über 200, auch noch die größte Convention in Deutschland überhaupt.
Wow.
Es gab zahlreiche Rollenspielrunden, bei denen man, um sich einzutragen, auch mal über eine halbe Stunde in der Schlange stehen musste. Das ist fast schon Bergheim-mäßig. Und dazu gab es halt noch zahlreiche Lesungen, zahlreiche Workshops. Händler. Och, Händler. Das ganze Spektrum. Ne? Die großen Ulysses-Uhrwerk, die, na gut, die sind nicht mehr ganz so groß, aber so halb groß. Die ganzen kleinen, zum Beispiel Ultima Ratio war da. Mhm. New Hong Kong Story war da. System Matters, da wurde sie ein bisschen größer mittlerweile. Redaktion Fantastic, die 100 Questen Gesellschaft, Truant, Torsten Loh. Also wirklich richtig.
Creme de la Creme.
Wirklich, ich werde immer ganz oft gefragt, bist du mit auf der Spielmesse oder so? Und tatsächlich, wenn man sich nur für Rollenspiele interessiert und nicht unbedingt für Brettspiele, dann braucht man nicht auf die Spiel, weil alle Verlage, vielleicht sogar noch mehr Verlage, als du auf das Spiel hast, sind auf der Dreieich-Con. Das war alles super professionell organisiert, reibungslos organisiert. Es gab zum Beispiel sogar einen eigenen Raum für digitale Medienschaffende, wo sie zum Beispiel streamen können oder so.
Wow. Wo wird das alles untergebracht in diesem Bürgerhaus?
Die haben doch die Bibliothek genutzt komplett.
Ah, okay, alles klar. Ich bin immer nur bei der Bukon, beim Bukon da.
Genau. Ja, was soll ich sagen? Es war professioneller organisiert als so manche Comic-Con, auf der ich war.
Klasse.
Und das ist ja quasi im Prinzip ein Fanverein und die Comic-Cons sind ja professionelle Organisationen. Ja, ja, ja. Ne? Mein persönliches Highlight tatsächlich, es gab so am Samstagabend so einen Workshop, da hat jemand über Ritterrüstung und mittelalterliche Waffen erzählt, hat sich auch eine echte Ritterrüstung angelegt und man durfte richtig mit dem Stock auf ihn einschlagen. Das war super. Also du hast wirklich viel gelernt. Ja. Und wenn du dir so Ritterfilme anguckst, das kann ich sagen, also in echt hat es aber nicht so funktioniert.
Sehr gut.
Und wer weiß, dass ich so gerne mal klugscheiße.
Wäre mir nicht aufgefallen.
Also es waren halt viele Verlage da. Zum Beispiel war da System Matters. Die hatten auch dieses Mal einen richtig großen Stand. Ich kenne die doch, wo die so eine ganz kleine Butze waren. Jetzt haben, merkt schon. Mhm. Und da habe ich doch einfach mal den Patrick interviewt. Und das füge ich jetzt mal ein.
Du, Interview.
ich bin immer noch auf der Dreieckcon und ich habe diesmal einen ganz besonderen Gast, nämlich unter anderem einen meiner großen Podcast-Vorbilder, nämlich den Patrick. Hallo Patrick.
Ja, hallo. Herzlich willkommen an unserem Stand.
Weil ihr besonders berühmt seid für euren Smalltalk, erstmal ein Smalltalk-Thema. Und zwar, was machst du eigentlich hier, anstatt dass du für Deutschland auf der Bundesdelegiertenkonferenz arbeitest?
Ja, ich bin nur Ersatzdelegierter. Das heißt, es gibt das große Glück, dass es für den, also von den Grünen dann in Gelsenkirchen zwei Leute gibt, die da dann hinfahren, die diesmal auch hingefahren sind. So konnte ich ohne schlechtes Gewissen hierhin. Hatte aber genug damit zu tun, weil wir noch für meine Europaabgeordnete, für die ich arbeite, Buttons zum Brexit dahin kriegen mussten. Das war schon stressig genug. Und dann konnte ich hier fast schon wieder entspannen. Das muss dann ja auch mal sein.
Das muss sein. Und ich glaube, ihr hattet bestimmt gestern auch ein bisschen einen entspannten Tag, denn ihr habt ganz schön viele Preise beim Goldenen Stefan gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Magst du den Hörerinnen und Hörern mal sagen, was ihr überhaupt gewonnen habt und wofür?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch dafür das Ausrichten immer. Das ist ja immer eine Menge Arbeit.
Oh ja.
Und erzeugt auch so einen gewissen Wirbel in der Szene. Den Eindruck habe ich schon. Ja, wir haben den bronzenen Stefan, heißt es dann ja, sicherlich, für So tief die schwere See gewonnen, als in der Kategorie Rollenspiel. Das hat uns sehr gefreut, weil das war ja wirklich ein Spiel, wo wir auch beim Crowdfunding oder bei der Vorbestellung lang gezittert haben, ob es klappt, was sehr in der Nische ist. Und dass dann doch diese Anerkennung kriegt, ist für uns dann eben sehr viel wert. Und das andere war dann der silberne Stefan für Abenteuer gestalten, das ja ein Sachbuch ist, wie man seine Abenteuer für die Spielrunde vorbereitet, nicht aufschreibt, das machen wir später nochmal. Und auch das natürlich großen Dank für die Anerkennung, die da gemacht worden ist.
Ihr habt ja heute einen richtig großen Stand. Ich kenne euch noch aus euren Anfangsjahren, wo ihr hier wart. Da war es ja alles noch ein bisschen schmaler. Euer Produktpalette ist sehr diverser geworden und ein bisschen größer und breiter. Und du hast mir auch gerade schon das DCC-Rollenspiel in der Sonderedition in die Hand gedrückt, um mal zu zeigen. Was habt ihr denn eigentlich für spannende Sachen am Stand jetzt?
Also das Problem ist, DCC haben wir ja noch nicht wirklich da. Das ist ein Vorexemplar, was wir von der Rückreihe haben. Wir hätten es gern dabei gehabt. Ich glaube, dann hätten wir auch langsam selbst mit dieser Größe Probleme. Aber das ist natürlich ein riesiger Brocken. Wir hatten gerade schon 2,5 Kilo, fast 500 DIN A4 Seiten. Das wird nochmal eine sehr spannende Geschichte, das auch die nächsten Jahre hierher zu transportieren. Ansonsten sind in diesem Herbst haben wir dann eher noch so Kleinigkeiten. Also wir haben den Schatten des Dämonenfürst, haben wir einen neuen Abenteuerband. Wir haben zu den Charakterklassen noch mehr Erweiterungen dazu gebracht. Wir haben zu Dread ein neuen Abenteuerband gebracht und auch zu Beyond the Wall. Das sind so die Kleinigkeiten, die wir jetzt im Herbst noch fertig gekriegt haben, weil 500 Seiten lektorieren, übersetzen, layouten, auch einfach viel Zeit kostet. Und wir sind froh, dass wir das geschafft haben, auch in dem Zeitfenster, was wir haben wollten. Wir haben ja im August das Crowdfunding gemacht und gesagt, wir wollen es bis November liefern. Jetzt sind wir Anfang Dezember, aber ich glaube, das ist immer noch ein Zeitrahmen, der dann ganz in Ordnung ist.
Wie groß ist denn der Arbeitsaufwand hinter diesem ganzen Verlag? Also ihr habt ja mal angefangen quasi mit einem kleinen Rollenspiel, Beyond the Wall. Jetzt habt ihr halt so viele Spiele und ich meine, du hast noch einen richtigen Job. Ich denke, da Daniel hat auch noch einen richtigen Job. Und ihr macht ja alles zum großen Teil auch noch selber. Und ihr habt auch, was man im Smalltalk immer hören kann, noch sehr viele Freizeitaktivitäten, wie Serien gucken und so. Wie viel Zeit geht denn da weg? Hat man überhaupt noch für ein richtiges Leben Zeit?
Schwierig. Also, nein, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau beziffern, weil das manchmal eben, ich weiß nicht, wie oft wir schon irgendwie morgens da saßen und plötzlich war es 1 Uhr und das Gleiche passiert natürlich auch abends womöglich, ne? Dann trifft man sich, geht man abends nochmal in eine Telefonkonferenz und macht irgendwie die Liste und dann fängt man an, die abzuarbeiten und plötzlich ist es 11 Uhr. Das heißt, man stellt die Uhr gar nicht so genau danach. Aber ich sag mal, die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, wir schalten 2 Wochen den Shop aus, zeigt, glaube ich, dass wir wirklich so an einer Grenze jetzt angekommen sind, wo es schwierig wurde, das alles vernünftig zu machen. Und gerade so während der Con-Saison, also wenn du jeden Monat eine Con hast und ein Wochenende dann wirklich ausfällst, ist das nochmal ein bisschen schwieriger, weil das für uns dann ja komplette Arbeitstage sind. Das ist ja nicht Freizeit, sondern das sind Arbeitstage, zumindest einer der beiden. Ich versuche, mir den Sonntag inzwischen so ein bisschen frei zu schaffen, aber auch das geht in solchen Phasen eben gar nicht.
Dann rückblickend betrachtet, hat sich's gelohnt, einen eigenen Verlag zu machen? Also ich meine jetzt nicht monetär, sondern halt emotional und mit ins Hobby involviert sein.
Ja, auf jeden Fall. Also es macht immer, darum machen mir Cons auch mehr Spaß als Daniel, glaube ich. Der hat dann noch eher einen Stressfaktor bei den Cons. Aber ich glaube, also ich glaube auch ihm ist, bedeutet das viel, wenn die Leute hierher kommen und sagen, ey, das ist super Kram, wir können hier sofort loslegen, wir haben das mal ausprobiert und hatten da Spaß dran. Das bringt viel und es ist ja auch, das merke ich so bei mir selber und das klingt furchtbar überheblich, aber es gibt nur noch ganz wenig anderen Kram, den ich haben will. Ne? Man kauft natürlich so ein bisschen, ich habe auch von Uhrwerk jetzt nochmal Rollenspiel oder Verbotene Lande, Verbotene, Verlorene, naja, also dieses, das Neue von denen, freue ich mich auch drauf. Ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen werde, aber es sieht gut aus. Es ist nicht so, dass ich nur unseren Kram habe, aber man hat natürlich so jetzt das, was man selber spielen will, hat man irgendwie auch dann direkt zu Hause in ausreichender Menge. Von daher ist das so ein netter Nebeneffekt. Dann, der da noch zukommt.
Jetzt hast du mich richtig angefixt und ich will auch meinen eigenen Rollenspielverlag gründen. Hast du denn so ein paar Tipps?
Oh Mann, jetzt wird's schwierig. Ein bisschen Zeit mitnehmen. Der Daniel sitzt hier und grinst sich einen ab. Er muss ja verkaufen hier. Verkauf auch mal. Nein, ich glaube, ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, was wichtig ist, dass man auf die Qualität achtet, dass man guckt, wie sieht das Buch aus. Ist es gut lektoriert und dann so eben auch mal sagt, ja, dann ist es nicht zur Spielemesse fertig oder nicht zu irgendeiner Messe, sondern 2 Wochen später. Ich glaube, die Diskussion gab es ja in letzter Zeit. Ich glaube, Crowdfunding ist ein gutes Konzept, um sowas zu machen. Das ist für uns und für dich theoretisch wahrscheinlich auch einfach, weil du hast schon so eine gewisse Grundlage durch die Verankerung in der Community. Dadurch ist sowas dann einfach auch zu finanzieren und dann Liebe ins Produkt stecken. Ich glaube, das ist das, was man in der Rollenspielszene wertschätzt, sehr schnell wertschätzt, wenn man merkt, das ist nicht einfach nur ein Produkt für einen, sondern das ist, man steckt mit Begeisterung dahinter. Ich glaube, gestern hatten wir hier am Stand dann so, wir können dir zu allem was vorschwärmen und das können wir wirklich, ohne das jetzt irgendwie vorgetäuscht zu machen oder das ist einfach, jedes dieser Bücher hier auf dem Tisch macht mir Spaß oder von daher ist das, glaube ich, das Wichtigste, was man dabei haben kann.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview.
Ja, Moment, wolltest du nicht ein bisschen Eigenwerbung nochmal hier reinbringen? Also du hast ja schon angefangen mit deinem eigenen Fall, also nicht dein eigener Verlag, aber das eigene Produkt.
Der ganze Podcast ist Eigenwerbung, es ist vollkommen okay.
Okay, ja gut. Nein, aber hattest du schon hier dann Gespräche, eine Spielrunde hast du, glaube ich, gleich noch, aber hattest du schon hier dann so am Stand mal den Kontakt mit Leuten, die dann schon reingeguckt hatten und so?
Genau, ich hatte, also gleich kommt meine Promorunde. Gestern Abend war ja dann die Buchvorstellung. Und ja, dort am Stand durchaus. Und dafür, dass es eigentlich erst gestern Abend um 21 Uhr offiziell vorgestellt worden ist, haben sie schon, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber 2 Dutzend Stück verkauft. Und das ist schon ein absolutes, 3 Tage vorher haben wir das angekündigt, ist echt gut.
Ja, genau. Ja, und es ist ein schönes Gefühl, das Buch in der Hand zu haben. Ne? Ich weiß noch irgendwie, als so die ersten Sachen von uns ankamen, das lässt leider nach. Bei DCC war es nochmal irgendwie ganz besonders, weil so ein riesen Brocken ist, ob das alles so geklappt hat. Aber dieses Gefühl, das erste Mal so eine Kiste aufzumachen mit dem eigenen Buch und da reinzugucken und wie sieht das aus, das ist ein sehr schönes Gefühl, ja.
Ja, genau. Wir haben ja lange dran gearbeitet und es waren halt wirklich nur eigentlich Buchstaben in einem Word-Dokument und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und als ich dann das erste Mal wirklich die gelayoutete Fassung gesehen habe und das Cover gesehen habe, das war ein geiles Gefühl.
Genau, ja, das kenne ich, dieses Gefühl. Das ist ist sehr schön dann auch, ja. Ja, viel Erfolg weiter damit.
Ich danke dir und euch auch viel Erfolg.
Genau, ja, schönen Tag noch.
Dir auch.
Die Dreieckkon hat sich ja immer positiv entwickelt. Und ich war ja noch nicht so oft da. Ich glaube, ich war jetzt zum 4. Mal da. Ich bin mir nicht 100%ig sicher. Und deswegen habe ich einfach mal jemanden gefragt, der schon ganz lange da ist, ob die Con sich wirklich entwickelt hat. Und da habe ich einfach mal die Silvia Schlüter gefragt. Interview.
Um zu erfahren, ob der Dreieckkon über die Jahre besser oder schlechter geworden ist, eignet sich natürlich, wenn ich einfach mal ein Urgestein der Ausstellerinnen und Aussteller frage. Bei mir ist die Silvia von der Redaktion Fantastik. Hallo.
Hallo.
Du bist ja schon sehr, sehr, sehr lange da. Ungefähr wie lange?
Kann ich nicht sagen. Seit ich denken kann, gehe ich auf die Dreieckkon.
Und damit hast du alle Höhen und Tiefen erlebt und kannst deswegen sagen, ist es denn besser geworden oder schlechter geworden?
Oh, es ist definitiv besser geworden. Also es sind mehr Leute hier, es werden mehr Spielrunden angeboten. Die Aussteller sind zwar immer die gleichen, aber es kommen auch jedes Jahr immer welche dazu. Also der Con wächst und das freut uns natürlich.
Wenn ich schon mal bei euch bin, was habt ihr denn im Angebot? Was habt ihr denn für neue Produkte? Wie geht's mit den Produktlinien weiter?
Ja, Private Eye ist natürlich unser Hauptprodukt. Dafür haben wir das neue Abenteuer Aller guten Dinge sind 6. Das ist zur Messe Essen erschienen, also gerade noch ganz frisch. Dann haben wir für Seelenfänger ein Licht im Nägel dieses Jahr rausgebracht, das im Frühjahr kam. Für Finsterland haben wir etwas in der Pipeline, was nächste Woche wahrscheinlich zum Drucker geht. Wir wollten es eigentlich auf der Dreieich haben, haben aber leider nicht geschafft. Aber da kommt der Zauberalmanach. Und wir haben das MSB, das volle Programm, die CD haben wir auch neu. Alle 8 MSB-Mappen auf einer CD.
Ihr seid ja nun auf ganz vielen Conventions unterwegs. Gibt es da verschiedene Präferenzen bei den Kunden? Also zum Beispiel auf Dreieck wird viel Private Eye gekauft, auf das Spiel wird mehr gekauft, Finsterland, oder wird überall gleich viel gekauft?
Also unser Hauptpferd ist Private Eye, unser Hauptzugpferd. Das wird überall gut gekauft. Finsterland geht auch ganz gut, Seelenfänger natürlich, Wolsung schwächelt etwas im Moment, aber da warten halt auch alle auf das Regelwerk, was nächstes Jahr kommen soll.
Eine letzte Frage noch, da du ja schon so lange da warst, was würdest du denn für die Zukunft wünschen? Was könnte der Konvent noch besser machen?
Keine Ahnung, einfach so bleiben, wie er ist, dann ist es super.
Das sind schöne letzte Worte, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Danke auch, Philipp.
Dann hatte ich noch selber 2 Workshops auf der Dreieichcon. Und zwar machen wir erstmal den hinteren. Ich habe mein eigenes Rollenspiel vorgestellt. Das war schön, interessant und es waren so, weiß ich nicht, vielleicht 15 Leute da oder so. Aber dann war ja der goldene Stefan, der Publikumspreis für Eskapismus, Nullkultur und Fantastik. Wir hatten in der Vorrunde, es gab also wieder eine Vorrunde, eine Hauptrunde, wie letztes Jahr. In der Vorrunde waren es diesmal zwar ein bisschen weniger Teilnehmenden, nämlich 462 statt letztes Jahr 650. Dafür waren in der Hauptrunde aber dieses Mal 1986 gegenüber letztes Jahr 1397, also einfach mal 600 Leute mehr.
Klasse.
Es ist beeindruckend. Es gab eine richtige wunderschöne Verleihungsveranstaltung. Es waren so um die 60 Leute da unter anderem. Es gab für jede einzelne Kategorie Laudatoren und Laudatorinnen. Und was mich besonders gefreut hat, ich glaube, ich habe mit der Auswahl meiner Laudatoren, Laudatorinnen ziemlich gut die Szene abgebildet, weil es waren halt 6 Personen. Von den 6 Personen waren 2 weiblich und 4 männlich. Es gab eine POC und ja, die haben sich alle richtig Mühe gegeben. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen einzufügen. Jetzt wurde ein bisschen mitgeschnitten.
Als 1993 erstmals die Batman Animated Series über die deutschen Bildschirme flatterte, hätte niemand gedacht, welchen popkulturellen Impact dieser auf die Nerds einer ganzen Generation haben würde. Der namensgebende und 1939 von Bob Kane und Bill Finger geschaffene Titelheld hat hier seinen Weg in die Kinderzimmer dieses Landes gefunden, dessen Bedeutung nicht nur als Superheld, sondern auch als Symbol für Gerechtigkeit kaum in Worte gefasst werden kann. Die 3 Köpfe hinter dieser Serie, Bruce Timm, Paul Dini und Mitch Bryan, verstanden es, der Figur den Geist der 90er zu verleihen und dabei den eher jungen Zuschauern auch einen realistischen und angemessenen Gewaltgrad nicht vorzuenthalten. Wer kennt nicht jenes großartige und stilprägende Batmobil? Wer weiß nicht sofort, wie der Joker dort gezeigt wurde? Mit Harley Quinn schufen Timm und Dini in dieser Serie eine der bis zum heutigen Tag berühmtesten Frauenfiguren aus dem Verlagshaus DC, vor deren Popularität sie selbst eine Wonder Woman für ihre Verhältnisse warm anziehen musste. Nicht zuletzt durch ihre Reinkarnation in aktuellen Realverfilmungen durch Margot Robbie hat Dr. Harleen Frances Quinzel eine Bekanntheit erreicht, die sich in den unzähligen, fantastischen und meist sexy Cosplays rund um den Globus aufzeigt. Mit dem Animationsfilm Batman und Harley Quinn konnten wir Fans im Jahr 2017 dann erneut erleben, wie diese beiden Ikonen im Stile der Originalserie wieder aufeinander trafen und ein gemeinsames Abenteuer erlebten, das zugleich düster, spannend, verrückt, unterhaltsam und schlicht neu war. In diesem Jahr erschien dann ein Comic-Sammelband bei Panini Comics, der sowohl die Vorgeschichte als auch weitere Abenteuer der dortigen Figuren präsentierte und dabei vielen Lesern ein Grinsen ins Gesicht gezaubert haben dürfte. Ty Templeton, Tom Taylor, Craig Russo und Rick Burchett verstanden die Interpretation der Charaktere in der Animated Series und ließen nostalgische Gefühle aufleben. Meine Damen und Herren, Der Goldene Stefan 2019 in der Kategorie Comic und Graphic Novels geht daher an Batman und Harley Quinn.
Und lass uns mal ganz kurz die Ergebnisse durchgehen.
Jawohl.
Denn du hast natürlich auch fleißig abgestimmt.
Na klar.
Sehr schön. Erstmal im Namen aller Hörenden, großes Sorry, dass du keinen Preis gewonnen hast.
Wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt. Ich hatte auch tatsächlich ein bisschen ungutes Gefühl, da drauf zu stehen. Der Preis ist zwar absolut Philips Sache und ich habe da auch nichts damit zu tun, aber... ja, ich glaube, nächstes Jahr laudatiere ich dann auch und stehe nicht auf der Liste oder so.
Sehr gerne. Das Angebot nehme ich sehr gerne an. Okay, und zwar, wir machen das einfach so. Ich erzähle euch immer, wer so die Top 3 waren und mit wie vielen Stimmen. Und dann überlegt man noch ganz kurz, was so unsere persönliche Enttäuschung der Kategorie war und unser persönliches Highlight. Ja. Und wir machen das genauso, wie es war bei der Verleihung. Wir fangen also mit bester Comic und Graphic Novel an. Und den dritten Platz, also den bronzenen Stefan, gewonnen hat Captain Marvel, die ganze Geschichte von Panini, mit 7%. Dann zweiter Silber, Black Hammer, Age of Doom, Buch 1 vom Splitter, auch 7%, aber 2 Stimmen mehr. Und dann Gold, Batman und Harley Quinn von Panini mit 9%. Mein persönliches Highlight ist tatsächlich der 12. Platz, nämlich Geschichten aus der Erotikwelt. Ich bin nämlich unglaublich froh, dass dieses blöde Buch nicht einen Preis gewonnen hat. Also ich konnte ja jeden Tag sehen, wie so die Aktien stehen quasi. Und ungefähr so bis 3 Tage vorher war das halt konstant immer so auf Platz 8, 9 rum. Und ich habe wirklich gezittert, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, dass die eine Urkunde kriegen für ihr Machwerk. Ja, und enttäuscht war ich ein bisschen von... Der Gesang der Strügen, Teil 18 Mythen von Bunte Dimension. Das hatten wir ja schon mal im Podcast besprochen. Ich habe sogar in der ersten Folge, die wir beide zusammen gemacht haben. Ja, kann ich mich daran erinnern, dass du erzählt hast. Es ist eine ganz lange 18-teilige Serie, die jetzt abgeschlossen worden ist. Es ist ein bisschen schade, dass die nur läppische 4% bekommen hat. Aber ja, es ist Geschmackssache. Ne? Das ist halt auch ein großer Genrewechsel gewesen von so Akte X-mäßig hin zu Postapokalypse. Mag nicht jeder. Mhm. Wie war's bei dir?
Ja, mit den Comics bin ich ja nicht so fit, aber ich bin tatsächlich, ich fühle mich tatsächlich direkt kompetent, weil mein Voting immerhin auf Platz 5 gekommen ist. Der einzige Comic auf dieser Liste, den ich gelesen habe, weil du ihn mir nämlich mitgebracht hast. Captain Berlin, Angriff der 50-Meter-Ilse. Auf Platz 5 geschafft, das ist schon mal sehr gut. Ich finde es schön und gleichzeitig schade, dass Girlsplaining auf Platz 4 gekommen ist. Ich finde das ein ganz cooles Projekt. Ich habe es leider selber noch nicht gelesen, aber ich mag die Idee allein schon sehr gern. Ich finde es schön, dass es Platz 4 ist. Ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn sie noch 6 Stimmen mehr gehabt hätten und auf dem Treppchen gelandet wären.
Es geht mir tatsächlich genauso. Es wurde hinterher so ein bisschen angemerkt, passt der denn überhaupt in diese normale Comic-Fantastik-Kategorie rein? Mhm. Weil das ja ein feministischer Comic ist über Frauenprobleme. Aber ich finde, und du findest es wahrscheinlich auch, der hat so viele Meta-Querverweise, zum Beispiel auf Harry Potter, das passt einfach.
Ja, und Comic ist Comic, ne? Ich meine, man liest ja auch quer durch alle Comic-Genres durch, wenn man wirklich ein Comic-Nerd ist, von daher.
Ganz genau. Alles fein. Dann bei bestes Brett- und Kartenspiel, Tabletop, Kosel, ist auf dem 3. Platz gewesen mit 8%. Exit das Spiel, die Känguru-Exkapaden von Kosmos. Auf dem 2. Platz Jagged Alliance, das Brettspiel von Underground Games. Mit 12% und mit 19%, und ich gebe zu, das war keine große Überraschung, Aventuria, Wirtshaus zum schwarzen Keiler von Ulysses-Spiele.
Auch wirklich deutlich, ne? Mit fast 80 Stimmen Vorsprung ist schon...
Wie ist es bei dir mit der Enttäuschung und der Begeisterung?
Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn einfach die Favoriten gewinnen. Das ist im Sport bei mir, das bin immer für die Underdogs. Aber ich kann dazu tatsächlich inhaltlich nichts sagen, weil ich von denen allen tatsächlich keins gespielt habe. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich finde es lustig, dass dein History Talk zumindest immerhin noch 3% bekommen hat.
Das ist auch ein gutes Spiel. Das ist eine meiner ich habe 2 kleine Enttäuschungen. Und zwar einmal tatsächlich History Talk. Also generell alle Cosims. Weil, ich meine, klar, die Cosim-Community ist recht klein. Aber wenn du dir anguckst, dass der 3. Platz 85 Stimmen waren, hätte man schaffen können. Allerdings, ich weiß nicht... Ich kenne ja ein paar Cosim-Spieler, die sind auch etwas... Also ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber die sind nicht ganz so internetaffin wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, wir in unseren guten 30ern. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt, die Kosim-Folge, die letzte jetzt kam vor unserer Folge, ist die einzige Folge, die deutlich besser performt im Verhältnis auf YouTube, wo du also keinen Podcatcher brauchst, als bei den normalen Podcatchern wie iTunes und Spotify und so drum und dran. Ja. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, möglicherweise, wer weiß es. Dann, ich war sehr begeistert, dass tatsächlich reingekommen ist Albedo Yggdrasil. Das ist ja dieses Kartenspiel, was ich total toll finde, was immer, wenn es einen Kickstarter macht, immer gerade so ungefähr so mit 3 Euro über dem Mindestfunding-Ziel kommt. Deswegen freue ich mich, dass ein paar Leute dafür abgestimmt haben. Und ich bin ein bisschen bei Exit, das Spiel, die Känguru-Eskapaden.
Ja, das fandst du ja nicht so.
Weil es gibt einfach deutlich bessere Exit-Spiele. Es ist halt, ich will jetzt nicht sagen, ein seelenloses Merchandise-Produkt, aber es ist im Verhältnis zu den anderen hochqualitativen Exit-Spielen leider eines der deutlich schwächeren.
Okay, alles klar, ja.
Dann kommen wir zur Literatur, traurigen Kategorie. Ja, du leider nicht, das tut mir so leid.
Das ist total in Ordnung, weil, wie gesagt, mein Voting ist unter die Top 10 gekommen.
Da hat auf dem 3. Platz, und das persönlich freut mich besonders, ich mache gleich mal meine Besonderheit, was mich freue, ein Self-Publisher, der richtig gut performt hat, weil sonst sind viele Verlagssachen, aber Self-Publishing hat gut performt, und zwar Mutation, alte Freunde und profitable Kriege mit 11%. Dann auf dem 2. Platz Shadowrun Alter Ego, das habe ich ja im letzten Podcast besprochen, von Pegasus, mit 13% und mit läppischen 2 Stimmen mehr, Wahnsinn, auch 13%, war die Phileasson-Saga Rosentempel vom Heine.
Ja.
Ja. Also wie gesagt, mein persönliches Highlight ist, dass die Self-Publisher sich gut angestellt haben, dritter Platz für Mutation, herzlichen Glückwunsch, aber zum Beispiel auch Verdorbene Asche von Thomas Michalski ist ja auch Self-Publishing, Book on Demand, ist auch, ich glaube, Platz 7 oder so gekommen. Herzlichen Glückwunsch, hast toll gemacht, Thomas. Und ein bisschen traurig, nicht natürlich bei dir.
Also, ja, bist du trauriger als ich, habe ich das Gefühl.
Ja, ich bin halt doch so ein bisschen loyal dir gegenüber.
Ja, das ist sehr lieb von dir. Wie gesagt, wieder so eine Kategorie, wo der Favorit gewonnen hat. Das ist ja immer ein bisschen schade, vor allem, weil es wirklich knapp war. 3 Stimmen, das ist echt nicht viel. Und ich hätte Mike tatsächlich durchaus das Krönchen sehr gegönnt.
Es war auch der zweitbeste Roman, den ich gelesen habe dieses Jahr.
Ist auch tatsächlich auch noch was ich gerne noch lesen möchte. Weil Shadowrun mag ich grundsätzlich auch ganz gerne. Ja, ansonsten, ich finde es schön, dass alle meine Favoriten, zumindest, also alle die, für die ich irgendwie mal gewotet habe, unter den Top 10 sind. Besonders freut mich, dass Raffaelas letzter Winter der ersten Stadt noch den letztmöglichen kristallenen Stefan abgegriffen hat. Das freut mich sehr. Und ja, auch die anderen, die ich gelesen habe und gut fand, sind alle unter den Top 10. Wasteland ist gerade erschienen, ist sogar irgendwie Platz 6 oder so. Sehr, sehr gut. Bin ich zufrieden.
Aber tatsächlich hast du ja zumindest ein klein wenig gewonnen.
Ja.
Und zwar, wir kommen zur vorletzten Kategorie, nämlich beste Rollenspielerweiterung, Quellenbuch, Abenteuer, Sekundärliteratur. Da ist auf dem 3. Platz, und das hast du quasi auch mitgeschrieben,
genau,
All Inclusive von Feder und Schwert. Da gibt es ja sogar eine ganze Folge zu. Hört es euch mal an. Dann auf, also muss ich ja sagen, mit 9%. Dann auf Platz 2 dem Buch, dem ich sehr viel verdanke in meinem Leben tatsächlich, nämlich Abenteuer gestalten von System Matters mit 11%. Und auf Platz 1 DSA, der Andergaster, das Abenteuer zum Comic, erschienen als quasi Self-Publishing im Skriptorium Aventuris mit 13%. Ich weiß gar nicht, für wen ich mich da richtig freuen soll. Also es sind alles tolle Produkte. Ich glaube, ich freue mich sehr für New Hong Kong Story Chop Chow Double Feature von Black Mask. Einfach weil da eines der besten One-Shots drin ist. Und ein bisschen enttäuscht, aber das kommt auch dann bei den Rollenspielen, ist Uhrwerk, die sonst immer richtig gut performt haben, haben dieses Mal echt, ich habe dem eine einzige kleine mickrige Urkunde geholt vom Kristallnen, wo sie sonst immer nur Gold abonniert hatten. Und gerade so die Fate-Settings, Märchenkrieger los, vorletzter Platz 2%, Barbarikum auch vom Uhrwerk Verlag 1%, ganz hinten. Und
immerhin noch mit 3, ja, aber.
Achtung, Zulu hat es nicht geschafft. Space 98, Edisons Enzyklopädie. Also die Uhrwerk-Army, die sonst wirklich zuverlässig war, hat dieses Mal, ist in die Kaserne geblieben sozusagen.
Ja. Schade. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass Shonen Inclusive tatsächlich auf den 3. Platz gekommen ist. das hier geschafft hat, finde ich super. Ansonsten, ich finde es schön, dass das Dornenreich auf Platz 4 gelandet ist, die DSA-Erweiterung. Ich muss gestehen, ich habe DSA 5 in den letzten Jahren nicht wahnsinnig intensiv mitverfolgt. Bin ja noch irgendwie so eine alte DSA 4-Anhängerin. Aber Jasmin hat unglaublich coole Sachen gepostet über den Band auf Twitter. Und wahnsinnig coole neue Ideen und auch einen sehr, sehr konstruktiven, guten Umgang mit diesem Setting, mit diesem Aranien-Uran-Setting, das sehr schwierig ist, weil da viel mit sexueller Gewalt und Ähnlichem im Hintergrund ist, viel mit Trauma. Und ich habe das Gefühl, die haben das sehr gut umgesetzt. Das ist tatsächlich ein Regionalband, den ich mir gerne auch wieder kaufen möchte.
Dann kommen wir noch zum Hauptkategorie, nämlich bestes Rollenspielprodukt, Grundregelwerk, Starterbox, Solospielbuch, wo auch, muss ich sagen, die größte Überraschung überhaupt drin war. Auf dem 3. Platz war So tief die schwere See von System Matters. Das war, muss ich sagen, schon eine Überraschung, weil das hat es ja bei seiner Vorbestelleraktion gerade so irgendwie geschafft, finanziert zu werden. Obwohl es ein wirklich super cooles Spiel ist. Da gibt es auch eine Folge zu, könnt ihr hören. Dann auf dem 2. Platz, haben wir drüber geredet, das ist auch ganz toll, Das schwarze Auge, das Geheimnis des Drachenritters, die Einsteigerbox, 11%. Und jetzt kommt die Mega-Überraschung. Ja, vor allem so deutsch. Da muss ich dazu erzählen, was geworden ist. Und zwar Entkommen, die geheime Bibliothek vom Manticore Verlag. Und tatsächlich war ich, wo ich das kategorisieren sollte, gar nicht so richtig sicher, wo soll ich das denn kategorisieren? Ich meine, das ist schon so ein bisschen ein Exit-Spiel, also theoretisch ein Brettspiel. Aber es hat viele Spielbuchmechaniken, wie zum Beispiel Abschnitte. Und nein, das ist mehr ein Solospielbuch. Und bei Solospielbüchern sind ja nicht nur so Rollenspiel-Solospielbücher da drin, sondern auch so normale Spielbücher, wo du ohne große Mechanik einfach nur so geh nach links, geh nach rechts. Wie zum Beispiel der in Schumacher viel gemacht hat früher. Und deswegen ist es dann doch in die Rollenspiel-Ecke gerutscht, hat da gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Deutlich. Also mit
sehr deutlich, 17%. Ich war persönlich sehr geschockt, muss ich dazu sagen, dass es gewonnen hat. Aber ich gratuliere. Und wo ich mich noch sehr darüber freue, dass es weit vorgekommen ist, ist Fuck das System vom Manifest Games. Das ist ein sehr locker, leichtes, flockiges, selbstironisches Universal-Rollenspielsystem. Weiß ich nicht, 50, 60 Seiten oder so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie ist es bei dir?
Ja, ich finde, also da war ich auch tatsächlich überrascht, eben weil es so deutlich ist. In anderen Kategorien waren tatsächlich die ersten drei Plätze ja teilweise, also erkennbar unterschiedlich, aber jetzt doch eher knapp beieinander, hier nicht so sehr. Was mich überrascht hat, ist, dass die Classics, also D&D zum Beispiel, Einsteigerset, 5. Edition oder auch Shadowrun 6, eher nur so im soliden Mittelfeld gelandet sind, während dafür Coriolis auf Platz 5 ist immerhin. Das finde ich schön, weil Coriolis ist auch ein sehr cooles Regelwerk. Das mag ich gerne.
Dann gab es ja noch den Sonderpreis für das Lebenswerk und den hat gewonnen die Organisation des Schweinfurter Fantasy Festivals, weil die schon 30 Jahre am Stück in der tiefsten fränkischen Provinz eine wirklich große, bekannte und gute Con hinkriegt. Und da kann man auch mal klatschen.
Jo. Ja. Jo, dann sind wir eigentlich auch am Ende, oder? Wir haben jetzt eh lang genug gequatscht.
Genau. Dann packen wir noch das letzte Döschen auf.
Ja, was ist denn das noch? Das ist dieses Strawberry Cheesecake Ding, ne?
Genau. Du darfst als erste kosten.
Also das ist jetzt wieder quasi so half-baked. Nur diesmal einen Löffel bräuchte, müsstest du mir noch reichen. Mit Strawberry Cheesecake Geschmack. Ah ja, ist auch diesmal ganz weich. Also es ist wirklich mehr jetzt hier wie so Pudding oder ja, Pudding oder Joghurt. Oh Gott, das ist geil.
Und während du jetzt schon die Augen verdrehst vor Begeisterung, erzähle ich so lange noch, wie es weitergehen wird. Vermutlich am 18. Dezember kommt unser Spin-off, der Kino-Jahresrückblick, unter anderem mit einer Rezension von Star Wars frisch aus dem Kino raus. Und dann kommt Heiligabend die Weihnachts-Special-Folge. Da haben wir so ein bisschen Blockwichteln gemacht, der Greifenklaue und ich, zusammen unter allem auch mit dem 3B6-Podcast. Ja, und wir werden uns dann Anfang des Jahres irgendwann treffen.
Genau, wahrscheinlich im Januar wieder. Deswegen wünsche ich euch jetzt quasi schon mal schöne Weihnachten, weil wir sehen uns ja nicht mehr. Haha, ist ja auch nur noch knapp einen Monat hin. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis dann.
Bis dann. Und Ciao. Vergesst nicht die Gutscheincodes.
Genau, wichtig, Gutscheincodes. Sau lecker. Tschüss.